herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe heute einen mega spannenden Interviewpartner. Er hat nämlich ein Jahr lang, fast zwei, von Strassenkunst gelebt. Irgendwann sind dann die fixen Engagements so viel geworden, dass das Strassenkunst eigentlich seit gut 5 Jahren nicht mehr wirklich ein Ding ist. Er hat insgesamt in seiner Karriere schon über 1000 Shows verkauft. Er weiß also wirklich, von was er redet, und er sieht seine Kunst eben auch als Unternehmen, sich selber als Unternehmer und nicht als Künstler. Und darum kann er auch sehr gut von seiner Kunst leben, nicht wie der Grossteil der Künstler. Er vergleicht das mit seinem gelernten Job als Ingenieur, wo er also als Künstler doch mehr verdient, was sicher etwas heisst. Neben der normalen Kunst ist aber ganz viel dazugekommen. Er hat Bücher geschrieben, er hat Kurse, die er verkauft, er hat einen Online-Shop, mehrere sogar, einen in der Schweiz, einen in Deutschland. Also wirklich Unternehmer. Darum freue ich mich jetzt mega auf das Gespräch und zu schauen, wie er das geschafft hat. Ich rede heute nämlich mit dem Kaspar Tribelhorn, besser bekannt als Star-Jongleur Kaspar. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben, und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Hey Kaspar, was für ein Intro. Schön, bist du da, wie geht's?
Danke Nico, hey, geht super, merci, ich freue mich auf das Gespräch.
Ich mich auch, wir haben jetzt schon ein langes Vorgespräch gehabt und wir hätten ewig können reden. Können wir ein bisschen schauen, dass wir jetzt einmal zu der Aufnahme kommen, gell? Dass wir all das spannende Zeug nämlich im Podcast haben. Bevor wir jetzt so in die Details hineingehen, du bist Jongleur, du lebst von dem, wobei das eben eigentlich auch nur die halbe Wahrheit ist. Du hast so viel Zeug, wo irgendwie verbunden ist mit dem Jongleur sein. Nimm uns mal schnell mit in deine Story. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
Mhm. Ja, da kommen wir wirklich zurück in meine Jugend, wo ich die Lehre gemacht habe. Also ich habe die Lehre als Elektroniker gemacht. Und dort habe ich parallel dazu ein Hobby entdeckt, Jonglieren. Und zwar hat ein Kollege von mir schon sehr gut können jonglieren. Und ich habe dann gesehen, mit Jonglierkühlen jonglieren. Und das habe ich so cool gefunden. Also gefunden habe, hey, Kühlen jonglierst, das wollte ich jetzt auch lernen. Ich habe von ihm 3 Kühlen ausgelehnt. Und bin dann wirklich, glaube nach dem Arbeiten jeden Abend irgendwie noch 2 Stunden Garten jonglieren. Und hat mich einfach mega gepackt und geflasht und bin dann recht schnell recht gut geworden im Jonglieren. Auch weil der Kollege mega gut war, nicht, dass ich in dem Moment aber gar nicht gewusst habe. Das heisst, so mein einziges Jongliervorbild war einfach einer der besten Jongliere der Schweiz gewesen. Und ich habe einfach gedacht, aha, krass, die Tricks, die er so macht, ja gut, die probiere ich jetzt alle auch. Und habe so einen mega hohen Benchmark gehabt und habe einfach während der Lehre als Hobby sehr viel jongliert. Bin dann so in die Jonglierszene reingekommen, da gibt es öffentliche Treffen, da gibt es Festivals. Zum Beispiel das Europäische Jonglierfestival 2 Wochen lang, da treffen sich Tausende von Jonglierinnen und Jongleuren. Und ich bin wirklich weltweit fast an diesen Jonglierfestivals nachgereist und fast nur noch nebendran meine Lehre gemacht. Das war für mich mega so der Ausgleich gewesen. Eigentlich hat mit der Lehre zeitweise ein bisschen gelangweilt und da bin ich einfach heim und jonglieren und habe dort eigentlich fast mehr Energie reingesteckt als in die Lehre. Nach der Lehre habe ich dann ein Zwischenjahr gemacht, kurz auf dem Beruf gearbeitet und bin dann Elektrotechnik studieren an der FH. Ich habe nachher auch ein Jahr lang als Elektroingenieur gearbeitet, habe Steuerungen programmiert. Und dann ist wie so ein Stellenwechsel gekommen und dort habe ich so gefunden, ich mache jetzt mal noch so ein Zwischenjahr. Und habe dann einen Volunteer-Job gemacht, ein Jahr lang, lustigerweise in einer Buchhaltung von einem ehrenamtlichen Projekt. Und habe dort recht einen Einblick gehabt in ein mittelgroßes Unternehmen in der Buchhaltung. Und das habe ich dann aber noch nicht gewusst, aber es hat mir dann nachher mega viel geholfen, weil dort habe ich eigentlich gelernt, wie man eine Buchhaltung gemacht hat, Mehrwertsteuer gelernt hat, all das AHV-Zeug. Ich bin zwar nicht verantwortlich gewesen, aber halt, wenn du halt Belege buchst, das ist super, du siehst halt das ganze Unternehmen. Du siehst jeden Franken, der reingeht und jeden Franken, der rausgeht. Und dann habe ich eigentlich ein Jahr lang so ein Unternehmen gelernt kennen. Mhm. Und nachher, als es darum gegangen ist, wieder einen Job zu suchen, habe ich wieder überlegt, ja, ich jetzt wieder als Ingenieur arbeiten. Und dann ist so ein bisschen eine Jugendliebe gekommen zum Zirkus Wunderplunder, für die, die den kennen. Das ist so ein Mitspielzirkus, wo Projektwochen mit Kindern und mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigung macht, wo man in einer Woche ein Zirkusprojekt mit den Teilnehmenden studiert und gleichzeitig auch eine Zirkusshow aufführt. Und dort habe ich, als Kind bin ich mal dort dabei gewesen und dort habe ich immer mal mitschaffen. Da habe ich gefunden, ach, komm, das ist doch jetzt der Moment. Ich habe jetzt ja gerade das Zwischenjahr gemacht. Ich kann ja jetzt auch mal dort mal noch ein Zwischenjahr machen. Und bin dann dort 2 Jahre auf Tournee und dann wirklich so im Zirkus gearbeitet, also mit dem Zirkuswagen gewohnt, das ganze Sommer auf Tournee, nachher im Winterquartier eigene Produktionen gemacht. Wirklich mich so voll in die Zirkuswelt können nie gehen. Und das ist aber auch so ein Volunteer-Job, also dort verdient man fast nichts, hat für Kost und Logis und man ist eh die ganze Zeit im Zirkus am Arbeiten, man kommt da gar nicht dazu, zum Geld auszugeben. Das heisst, das ist eigentlich so gut gewesen und dann haben wir wieder überlegt, nach dem 2-Jahr-Projekt, ja, was mache ich als nächstes? Und dann ist wie so die Idee gekommen, ja, ich jongliere jetzt über irgendwie 10 Jahre mega intensiv. Also ich habe ein recht höchstes technisches Level gehabt, ich habe aber nie Shows gemacht. Also ich habe wirklich immer nur aus reiner Freude am Jonglieren jongliert. Und dann habe ich so gemerkt, ja gut, jetzt im Zirkus habe ich gelernt, wie man mit anderen Artistinnen und Artisten eine Nummer einstudiert, die gar nicht so ein höchsttechnisches Können haben. Dann müsste ich doch jetzt auch können, mit meinem eigentlich schon höchsttechnischen Können in der Jonglage eine Show machen, die mega gut ist. Dann habe ich gefunden, mal, das ist der Plan. Und habe kurz überlegt, wie ich das machen will. Dann habe ich gefunden, gut, ich miete jetzt 3 Monate lang einen Proberaum. Nachher dann gehe ich auf Tournee als Strassenkünstler. Nach einem halben Jahr muss es rendieren. Das ist so mein Businessplan, wenn man so will, sagen, war, als Jongleur und habe einfach gesagt, hey, ich mache eine Strassenshow, studiere ein, gehe auf Tournee und werde Strassenkünstler.
Wenn du sagst, nach einem halben Jahr muss es rendieren, heisst das einfach, nach einem halben Jahr musst du davon leben können? Oder also ich, hat man als Strassenkünstler Ausgaben? Oder ist es einfach der Proberaum gewesen, den du wieder reinholen für die 3 Monate? Oder weißt du was, wie hast du für dich das Wort rendieren damals definiert?
Also hast du gesehen, kostendeckend, also lebenskostendeckend. Also als ich nicht, ich habe ein bisschen erspart gehabt. Ich habe zum Glück halt einen mega tiefen Lebensstandard finanziell gehabt. Eben im Zirkus haben wir, ich weiß es nicht, glaube ich, 1000 Franken pro Monat verdient. Und vorher im Volontärjob auch. Und ich habe eben da immer noch ein WG-Zimmer gehabt. Und ich habe gleich irgendwie noch Geld gespart. Also so, der Lifestyle war wirklich einfach, wenn ich das machen kann, wo ich will, ich muss nebenan, ich habe keine teuren Hobbys, also sowieso keine Hobbys, wenn du im Zirkus arbeitest, hast du eh keine Hobbys. Ich habe keine teuren Hobbys, ich habe kein Bedürfnis nach Luxus. Wenn du im Zirkus arbeitest, musst du auch nicht noch reisen, weil du eh die ganze Zeit am Reisen bist. Das heisst, meine Fixkosten waren ein WG-Zimmer, Krankenkassenprämien und irgendwie eine Haftpflichtversicherung. Und so bin ich dann halt auch in die Selbstständigkeit gestartet. Das heisst, ich habe mega tiefe Fixkosten gehabt. Und es war einfach das Ziel gewesen, hey, immer ein halbes Jahr, wo die laufenden Kosten können decken. Und das ist eigentlich sogar ab Monat 1. Eine ganze zuerst 3 Monate trainiert dort natürlich. Nicht verdient, aber eigentlich sobald ich auf Tournee gegangen bin, habe ich eigentlich schon im ersten Monat eigentlich alle Kosten, also Reisekosten, Wohnkosten, Versicherung und so weiter können decken.
Und du hast gesagt, du hast gedacht, du gehst jetzt auf Strassenkünstler-Tournee. Wo bist du als erstes her? Wo hast du deine erste Show gemacht?
Ja, die erste Show, ich bin ich habe geschaut, wo kann man überhaupt Strassenkunst machen. Und bin dann schnell darauf gekommen, dass es in der Schweiz eigentlich nicht viele Städte gibt, die wirklich genug gross sind, dass du regelmässig kannst dort Shows machen. Vielleicht muss ich da noch schnell ein bisschen ausholen, was ich mit Strassenshows meine. Es gibt wie so 2 grosse Kategorien bei der Strassenkunst. Das ist eines Walk-by. Das ist das, was man von den Musikerinnen und Musikern kennt. Das ist halt, du spielst, die Leute laufen vorbei, bleiben kurz stehen, schmeißen etwas in den Hut und laufen weiter. Das sagt man so in der Strassenkunst, also Walk-by-Shows. Und ich habe mich aber immer fokussiert auf sogenannte Circle-Shows. Also eigentlich, wenn ich von einer Strassenshow rede, heisst das, ich komme hin, ich spiele sicher 20 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht sogar 3/4 Stunde ein Programm. Die Leute bleiben stehen, machen Bild. Meistens bildet sich dann eben halt so ein Halbkreis um dich herum oder ein ganzer Kreis, darum redet man von Circle-Shows. Und am Schluss von der Show erst mache ich eine Hutsammlung. Und für das brauchst du halt grundsätzlich mal einen grossen Platz und du brauchst aber auch viele Leute. Und du kannst dir natürlich überlegen, welche Städte in der Schweiz, du kannst jeden Tag an einen Platz gehen, wo so viele Leute hat, dass du, sagen wir, 3 bis 4 Shows kannst spielen. Da gibt es, ausser ja, vielleicht Zürich, Genf, ja, die sind auch alle, du musst wirklich einen guten Platz haben. Und so war es schnell gewesen, hey, ich gehe europäisch irgendwo und bin dann auf Köln gekommen. Ich habe Köln schon kennt, weil ich dort mal als Ingenieur gearbeitet habe. Und habe die Stadt mega cool gefunden. Es ist gerade so an der Grenze zu einer Millionenstadt. Halt mega lebendig, mega viele Touristen, viele grosse Plätze, viele grosse Einkaufsstrassen. Und dann habe ich gefunden, hey, komm, ich ziehe jetzt mal auf Köln. Und von dort hast du auch, Frankfurt ist nahe, Düsseldorf ist nahe. Bei der Zeit, wie es auch noch auf auf Holland ue, aber eigentlich bin ich noch fast die ganze Zeit in Köln gewesen, weil ich einfach dort gute Plätze nicht gefunden habe und habe dort auch meine Strassenshows gemacht.
Und die erste Show hast du in dem Fall in Köln gemacht.
Ja, genau.
Ich erzähl mal, also du hast vorher zwar schon vieles gemacht, aber so richtig selber auftreten, ja noch nie. Und ich stelle mir das, bist du nervös gewesen? Also ich stelle mir das schon noch schwierig vor.
Also das ist wirklich so eine Tortur. Also wirklich, Strassenshow ist mega brutal, weil du stehst halt einfach hin. Und tatsächlich, erste Show, ich bin hin, ich habe 3 Monate lang mich vorbereitet, das Programm studiert, bin hingegangen, habe mein Zeug vorbereitet, meine Tricks machen und Zeug und Sachen. Und es ist einfach niemand stehen geblieben. Ich bin wirklich so auf einem, musst du dir vorstellen, es ist ein riesiger Platz, mega viele Leute, ich stehe dort, mache Tricks, Zeug und Sachen, es interessiert einfach niemand. Alle sind einfach nur vorbeigelaufen und dann habe ich nach 20 Minuten einfach aufgehört, ganz beschämt mein Zeug zusammengepackt. Ich muss jetzt sterben, niemand mehr will jemals wie mein Freund sein. Das ist irgendwie das, was dann dein Hirn so sagt. Das ist ja so, wenn man Auftritt macht, das Hirn tut einem sagen, wie schlimm das ist, wenn man versagt. Und das ist natürlich klar, wenn niemand stehen bleibt, dann hast du anders versagt. Und dann bin ich halt auch wirklich tief betrübt in meine Wohnung. Da dachte ich, nein, das kann es nicht sein. Warum tue ich mir das an? Ich meine, ich bin gelernter Ingenieur, ich habe das gerne und gut gemacht. Ich könnte jetzt einfach wieder Bewerbungsdossier und würde da meinen Lohn haben. Und dann fand ich, nein, ich habe zum Glück gelesen irgendwo in einem Strassenkünstlerforum. Da hat mal einer gesagt, hey, look, Strassenkunst, das ist so anders zu allen anderen Shows. Du brauchst mindestens 100 Shows, bevor du nur überhaupt annähernd verstanden hast, um was es geht bei den Strassenshows. Und das habe ich mir so gesagt, okay, ich höre nicht auf, bevor ich nicht 100 Shows gemacht habe. Und ich sage, die ersten 50 Shows ist das die einzige Motivation gewesen, weiterzumachen. Die 100 Shows. Es war einfach klar gewesen, hey, das ziehe ich jetzt durch. Ich höre nicht auf, bevor ich nicht 100 Shows gemacht habe.
Also zuerst noch die erste Show zusammengeräumt, ohne 1 Franken, 1 Euro, ein Hutgeld, gar ja. Nichts, oder? Okay.
Null, wirklich null. Also es ist niemand stehen geblieben, da gibt dir auch niemand Geld. Also das ist...
Aber eben, wie du sagst, ich meine, das ist ja eine Tortur. Einerseits, glaube ich, wahrscheinlich, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber wahrscheinlich härtet dich das ja auch brutal ab für irgendwie Abneigung im sonstigen Leben, oder? Wenn du das mitbekommst und eben dein Hirn dir da sagt, schlussendlich sind es alles fremde Leute und am nächsten Tag hat es jeder vergessen und es hat eigentlich niemand interessiert. Also das heisst, es interessiert auch niemand, ob jetzt du, ich sage jetzt, verloren hast in dem Moment oder dich geschämt hast oder was. Aber dein Kopf macht das ja eben so etwas von schwierig. Was hätte dich dabei behalten, eine zweite, eben bis 100 Shows zu machen? Weißt du, dass du einfach gesagt hast, ich gehe durch den Prozess durch und ich gehe nochmal. Ich kann mir vorstellen, das zweite Mal ist es wahrscheinlich fast noch schlimmer gewesen, weil du irgendwie gewusst hast, wie es das erste Mal war und die Angst gehabt hast, dass es wieder gleich ist. Und, oder nicht?
Ja und nein. Schlussendlich ist ja da, die Leute sind ja immer nervös, wenn sie zum Beispiel einen Vortrag haben. Und das ist ja wirklich etwas Schlimmste. Hey, alle stehen auf und gehen raus. Und das ist mir quasi auch passiert. Das heißt, schlimmer kann es dann nicht mehr werden. Also zum einen ist das wie auch fast ein bisschen eine Erlösung, zu wissen, hey, schlimmster Fall, bleibt einfach niemand stehen. Und das ist genauso, wie du sagst, ja, die kennen mich ja nicht. Dann packe ich es wieder zusammen, gehe heim. Es ist überhaupt nicht verloren. Es ist nur dein Kopf, der das ja dann sagt. Und darum ist die Hürde nicht ganz so krass gewesen, wieder rauszugehen. Weil ich wusste, ja, schlimmer kann es ja nicht werden. Und habe dann auch schon mal erstmal reflektieren, okay, was habe ich gemacht? Was muss ich anders machen? Und habe dann halt schon wieder mal eine neue Strategie ausprobiert, wie ich überhaupt meine Show starten will, um mal überhaupt jemanden zum Stehenbleiben zu bringen. Und tatsächlich habe ich dann in der zweiten Show irgendwie 2,40 € verdient im Hut. Und das ist natürlich wieder geil, wenn du sagst, hey, 2,40 €, das Mal hast du für das noch ein Bier bekommen. Und das ist sicher eines der best, härtest, verdiensten Bier gewesen, wenn ich mir dann gönne, 2,40 € im Hut.
Und wie ist das... Nachher, wie hat sich das entwickelt? Also die ersten 50 Shows war quasi wirklich nur, gewesen, die muss ich machen, um auf die 100 zu kommen. Was hat denn nach 50 Shows gewechselt? Ist denn irgendwann, hast du nach 50 Shows schon so fest verstanden gehabt, dass es irgendwie schneller gegangen ist, wie du ursprünglich gedacht hast? Oder was hat dich nachher getrieben?
Ja, also es hat mich schon auch immer getrieben, das Ziel, die 100 Shows zu machen. Und wirklich auch die mega Faszination für Strassenshows. Also ich habe in der Jonglier-Szene so Strassenkünstler kennengelernt hatte und habe die also als Typen auch mega bewundert. Ich fand, wow, so cool. Die jonglieren und machen noch so eine Show. Und ich wollte das einfach unbedingt lernen. Also, mein Trieb war einfach auch die Freude und die Faszination für die Kunstform gewesen. hey, du hast einfach einen leeren Platz, du kommst mit deinem Wägeli, stehst dort hin und am Schluss stehen 200 Leute da, klatschen, lachen und du hast denen deine Kunst gezeigt und am Schluss kommen sie sogar noch und geben dir Geld für das. Also das Gesamt, die Gesamtverbindung von meiner Kunst mit der Jonglage, der Lifestyle quasi, du kommst einfach so dort hin, machst dein Ding und am Schluss kommst du sogar noch Geld über für das. Das hat mich so fasziniert, das war eigentlich der treibende Motor gewesen, warum ich das überhaupt das Projekt auch so durchgezogen habe, weil ich einfach das so faszinierend gefunden habe. Und ich habe wirklich einfach wollen lernen, wie man Strassenshows macht. Eigentlich, wenn man so zurückdenkt, der Businessplan, der ist ja eigentlich bescheuert. Also wenn du wohnst in der Schweiz, bist Ingenieur, hast weiss nicht, wie lange studiert, dann sagst du, ja, ich gehe jetzt auf Köln gucken, Strassenshows machen. Ist eigentlich, selbst für mich, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, hä, ist eigentlich voll eine dumme Idee. Aber ich war wirklich so getrieben von dieser Liebe zu dieser Kunst.
Ich glaube, das ist so, es kommt mega darauf an, von welcher Seite du es anschaust. Ist es eine dumme Idee oder nicht? Ich meine, eigentlich ist doch einfach der Punkt, um zu sagen, hey, ich will meinen Traum verwirklichen, irgendwie koste es, was es wolle, und ich bin bereit, das Risiko auf mich zu nehmen und irgendwo auch mit dem Bewusstsein, was habe ich zu verlieren. Worst case, kann ich jederzeit wieder in den Job retour. Also ich finde das eigentlich viel, ich finde es nicht irgendwie, dass das eine dumme Idee ist. Im Gegenteil, es lohnt sich einfach. Meine Sicherheit hast du nie in keinem Businessplan. Du kannst dir die schön rechnen, wenn du willst. Aber am Schluss musst du einfach gehen und es lohnt sich einfach für seine Träume loszugehen und irgendwie für die eben etwas einzusetzen. Und ich meine, wie du sagst, du hast quasi ja keins, du hast ja nicht hunderte von Tausenden von Franken investiert in das, sondern am Schluss hast du deine Zeit investiert und deine Würde, blöd gesagt, zumindest, wo du dich selber gefühlt hast, oder? Und gesagt, ich probiere das und hast wahrscheinlich dort ein bisschen unten durch müssen. Aber, Mann, wie cool ist das? Worst case funktioniert es nicht und nach einem Jahr hast du gleich ein Jahr lang als Strassenkünstler gelebt und irgendwo ein bisschen deinen Traum gelebt und kannst wieder retour. Und das gilt jetzt, jetzt kann man Strassenkünstler durch jedes Unternehmen ersetzen. Es lohnt sich einfach, das mal auszuprobieren.
Ja, voll. Und ich finde, das eigentlich, ich bin ja treue Hörer von deinem Podcast und das habe ich von irgendeinem von deinen Gästen gelernt. Ich bin eben wirklich mega manchmal gefragt worden, oh krass, deinen Job aufgeben, das ist ja auch ein mega Risiko, das braucht ja auch mega Mut. Und ein anderer Gast bei dir hat mal gesagt, nein, das hat keinen Mut gebraucht. Es hat Mut gebraucht, das nicht zu machen, weil dann hättest du ewig deinem Traum nachgetraut und dann hättest du gedacht, wäre ich doch dann raus und hätte mein eigenes Ding gemacht. Drum, für mich hat das auch null, klar hat es Mut gebraucht, zum hinzustehen und die eben dort quasi blamieren, weil es ja nicht funktioniert. Aber es hat nicht Mut gebraucht, den Schritt zu machen, zum sagen, hey, ich ziehe jetzt das Projekt durch. Also, wie du sagst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, hörst halt wieder auf, nach einem halben Jahr. Und da, das ist schon auch ein Grund gewesen, warum ich auf Köln gegangen bin, also, das hat niemand gesehen. Also, zum einen, weil es zu wenig Leute, weil es mehr Leute hat und aber auch, ja, hey, weit weg von daheim, damit ja, nicht einer kommt, hey, das ist jetzt voll doof gewesen, was du da gemacht hast. Und ja, das ist schon.
Wie lange ist das her? Kannst du schnell, wie viele Jahre ist es her?
Ja, das war jetzt 2013 gewesen, also vor 11 Jahren, wo ich mich selbstständig gemacht habe und auf Köln gezogen bin.
Weil einfach so schnell fast forward, wir können nachher nochmal in die Geschichte zurück, oder? Aber du machst jetzt so viel Zeug und damals war das wahrscheinlich ja auch nicht der Plan gewesen. Sondern du hast einfach mal gesagt, jetzt will ich mein Ding machen und jetzt ziehe ich es durch. Und was nachher alles daraus entsteht, innerhalb von 10, 11 Jahren, wenn du eben deinen Traum verfolgst und irgendwie Chancen, die sich ergänzt, dann wahrnimmst, dann hast du plötzlich einen Online-Job und gibst Kurs und hast ein Buch geschrieben und machst deine Shows weiterhin, wo aber bezahlt wirst, machst unterschiedlichste Shows. Du merkst einfach plötzlich, es wächst und es gedeiht und vielleicht habe ich noch Sachen vergessen, wo noch Künstlervermittlung machst du auch noch.
Künstlervermittlung, Künstlergruppe, Showkonzept mache ich noch für Firmen-Events.
Und das alles entsteht und jetzt kann man noch sagen, das war alles Glück gewesen. Oder weil irgendwie die Chance hast du dann genutzt und die Chance muss ja zuerst da sein. Ja, aber es ist eben nur, die Chance ist auch nur gekommen, weil du damals gesagt hast, ich traue mich jetzt und ich probiere es jetzt und nachher gesehen hast, was alles passiert und dann einmal zur richtigen Zeit vielleicht am richtigen Ort gewesen bist und gemerkt hast, da gibt es irgendwie noch Lücken im Markt, das könnte ich noch machen. Hättest du das damals nicht gemacht und hättest du gesagt, das ist mir zu risikohaft, ich bleibe Ingenieur, hättest du auch diese Chance nie gesehen. Und darum ist halt der erste Schritt, auch wenn man irgendwie immer das Gefühl hat, ja, ich bin noch nie, das ist einfach der allerwichtigste, dort mal zu gehen, den ersten Schritt machen. Ohne den kann gar nichts passieren. Egal wie klein das er ist, wenn man den nie macht, kann es nicht entstehen.
Ich kann dir noch eine gute Geschichte dazu erzählen. Und auch eben, wie es nach diesen 50 Shows weitergegangen ist. Dann wirklich nach so 50 Shows habe ich so ein bisschen draussen gehabt, wie man eine Strassenshow muss machen. Das Verrückte an den Strassenshows ist, es ist egal, wie gut du bist, es interessiert am Anfang niemand. Ich sage immer die Analogie, wenn du auf eine Bühne rauskommst, kommt meistens der Moderator und sagt, so, und jetzt kommt noch der Kasper Tribbelhorn. Und dann klatschen die Leute. Du kommst raus in einen Applaus hier. Das heisst, die Leute klatschen, obwohl du noch gar nichts gemacht hast. Du hast Vorschusslorbeeren. Wenn du jetzt aber auf die Strasse stehst, mit dem Zeug, stehst du dort hin, ich stehe immer so auf meine Kiste nur, laufen die Leute vorbei und die denken, was ist denn das für einen? Der kann sicher nichts. Also auf der Strasse ist das Gegenteil der Fall. Die Leute geben dir eigentlich negativ Vorschuss. Sie denken, ja, der kann ja nicht gut sein, sonst wäre er ja nicht auf der Strasse. Mhm. Und da muss man wie zuerst lernen, wie kommst du von dieser Negativerwartung, wie kannst du die Leute überhaupt schon nur dazu bringen, Publikum zu werden? Weil sie haben ja gar nicht den Plan gehabt, deine Strassenshow zu schauen. Das heisst, du fährst, im Theater sind die Leute gegangen, sind hingehockt, da ist der Moderator gekommen und gesagt, die Leute sind schon Zuschauer. Und auf der Strasse sind sie das gar noch nicht. Das heisst, der erste Schritt bei der Strassenshow ist, Passanten überhaupt schon nur auf die Idee zu bringen, deine Show zu schauen. Und das ist etwa die Hälfte von deiner Arbeit. Und erst dann kannst du deine Show anfangen. Und da braucht auch wirklich etwa 50 Shows, bis du das checkst, dass du deine Show erst kannst machen, wenn du eine Show-Situation hast. Und dann musste ich halt wirklich müssen lernen, weil Jonglieren konnte ich ja, ich konnte krasse Kunststücke machen, aber ich konnte nicht eine Show-Situation kreieren. Und in den ersten 50 Shows geht es darum, eine Show-Situation lernen zu kreieren. Dann kannst du deine Show spielen. Und nachher kommt noch der nächste wichtige Teil, nachher musst du noch deinen Hut haben und dein Geld verdienen. Und das ist dann wie noch eines etwas ganz Schwieriges, weil du bist zuerst mal so damit beschäftigt, deine Show zu machen. Dann denkst du, oh, Trick da, Trick da, oh, krass, es schaut die Leute zu, crazy. Und am Schluss, ah ja, und da ist noch mein Hut. Und dann merkst du, jetzt laufen wieder alle davon. Mhm. Und nachher kommt der nächste wichtige Teil, nämlich herauszufinden, ja, wie bringe ich jetzt die ganze Show unter einen Hut, dass die Leute am Schluss sogar finden, hey, so cool, dem Künstler gehe ich jetzt noch. Nicht nur eben ein 20, sondern dem gehe ich jetzt gehen. In Deutschland ist so die 10er-Note ist halt so 5 Euro. Dem gebe ich jetzt 5 Euro. Und so das erste Mal, als ich den 100 Euro im Hut hatte, habe ich so gedacht, yes, jetzt hast du es eigentlich ja so ein bisschen geschafft. Das ist 100, ich meine, 100, geh mal einfach raus und komm 100 Euro über. Und dann habe ich mal gerechnet, ja, Moment mal, das war meine allerbeste Show gewesen, am schönsten Sonntag, auf dem besten Platz in Köln. Und ich habe 100 Euro überlegt, ja gut, wenn ich jetzt will, 5'000 Franken verdienen, wie viele solche Shows muss ich mal, oh, da habe ich mal gerechnet und gemerkt, das geht ja hinten und vorne nicht auf. Mhm. Also ich müsste ja 50 solche Shows pro Monat machen, um schon nur 5'000 Euro Umsatz zu haben. Das ist ja unmöglich, dass das jemals ein Business wird. Und dann habe ich gesagt, ja, ist mir egal. Ich ziehe es jetzt einfach weiter. Also selbst dort stimmt es aber genau da, wo du sagst, ich habe dort nicht mal gewusst, dass noch so viele andere Möglichkeiten werden kommen. Und das ist dann genau so gewesen. Der Businessplan ist eigentlich dann gestorben gewesen, als ich herausgefunden habe, hey, das ist jetzt meine grösste Show gewesen, habe 100 Euro verdient, beim besten Wetter, und es ist ja nicht immer schön Wetter, und es ist nicht immer Sommer. Der Businessplan kann eigentlich nicht funktionieren. Und gleich habe ich es weitergemacht.
Kannst du gleich noch schnell erzählen, was ist denn das, was eine Show kreiert? Wie hast denn du nachher das angebracht, die Showsituation zu konstruieren, dass die Leute stehen bleiben, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, ah, mal, da schaue ich jetzt mal zu. Ich schaue jetzt mal, ob der etwas kann. Wie hast du das gemacht?
Da bin ich durch ganz viele verschiedene Strategien durch. Und dann, schlussendlich kannst du es nur für dich ganz allein herausfinden, weil es ist so personenabhängig. Das Erste ist wirklich, dir ganz bewusst sein, dass du die Barriere musst durchbrechen musst, die Leute von Passanten zu Zuschauerinnen zu machen. Und das kann über persönliche Beziehung sein. Irgendwann schon einfach mal mit den Leuten davon schwätzen und dann einfach mal denen einen Trick zeigen. Das ist eine Strategie, die ich häufig jetzt auch noch mache. Und sobald ich 3 Leute habe, habe ich einfach für die anfangen, Tricks machen. Ganz intim und mega nöch. Und hey, weißt du was, jetzt zeigt er noch etwas. Und dann habe ich gemerkt, hey, jetzt schaut der Tinder auch noch jemand dazu. Wahrscheinlich, wie sie meinen, es ist ein Unfall passiert, aber macht ja nichts. Und dann plötzlich kommen mehr Leute und dann, man sagt dann auch Crowdbuilding in der Showsprache. Also du tust wirklich dein Publikum einfach aufbauen. Und eine von meinen Strategien ist wirklich mal der Erste, der zuschaut, ich spiele jetzt einfach mal für den die Tricks. Und da kannst du natürlich noch nicht ein Riesending machen, sondern machst du mal, hey, schau mal, ich zeig dir mal diesen Task, Wunderung machen. Und lustigerweise ist, unterdessen muss ich mich gar nicht mehr so fest um das kümmern, sondern es lenkt jetzt tatsächlich, wenn ich auf meine Kiste nur stehe und mal so ein bisschen dort stehe, ein bisschen rumschaue, bleiben die Leute schon stehen, weil ich unterdessen ausstrahle, hey, im Fall da, wo jetzt da kommt, ist im Fall gut. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, du könntest das ja, der lässige Satz, fake it before you make it, oder so, oder? Das geht einfach nicht auf der Straße. Du siehst die Leute, wenn du kannst noch so confident auftreten und denkst, hey, ich tue jetzt so, als könnte ich das mega gut. Es geht einfach nicht. Und jetzt, wo ich es kann, muss ich eigentlich nur noch hinstehen und die Leute sehen, ich glaube, das hat mich jetzt wundern, was der macht. Einfach die Gewunderung und das weg, ich muss gar nicht mehr machen, bös gesagt. Und so ganz verstehe ich es auch nicht, aber es ist wie...
Aber ich glaube, das ist fast ganz vielen Orten so. Darum haben wir gesehen, noch schwierig, Leute zuzulassen, die vielleicht schon viel weiter sind, weil sie gar nicht wissen, wie es am Anfang war und der Prozess braucht es einfach. Ich glaube, häufig, es gibt schon Abkürzungen, die man kann nehmen, aber es gibt einfach auch Sachen, da muss man einfach den harten Weg gehen. Zum Beispiel Verkauf, und das ist ja eben das, was du gemacht hast heute. Ich glaube, egal, da kann dir einer noch so ein gutes Skript hergeben, irgendwie, wenn du das nicht wirklich lebst und nicht wirklich kannst und nicht wirklich irgendwie verstanden hast und dahinter stehst, das funktioniert einfach, selbst die genau gleichen Worte funktionieren beim 100. Mal einfach x-mal besser als beim ersten Mal. Und irgendwann brauchst du das Clip gar nicht mehr und verkaufst noch besser, weil du einfach weißt, wie es geht. Und irgendwie der, der neben dir zulässt, denkt, hä? Wie hast du jetzt das gemacht? Und ich glaube, das gibt einfach so Sachen und so Moment. Was ist denn, du hast dort gesagt 100 Euro. Wir machen jetzt dann ein bisschen Sprung nach vorne, aber was war die allerbeste Show, die du je gemacht hast? Wie viel hast du da im Hut gehabt?
Ja, das ist natürlich ein gut gehütetes Strassenkünstlerinnen-Geheimnis, aber ein Vielfaches von dem natürlich.
Also man kann wirklich da ein paar hundert, wenn nicht sogar 1000 Euro Franken mit einer richtig guten Strassenshow verdienen.
Ja und nein. Das kann man. Du musst dir immer überlegen, wie manchmal gibt es so eine Situation, wo, also du kannst ausrechnen, wie viel bist du bereit, einem Strassenkünstler nach einer halben Stunde zu geben. Was würdest du sagen, wenn du es wirklich findest, wow, das ist jetzt cool gewesen?
Ja, also bei mir, ich sage jetzt wirklich, das meiste, was ich glaube schon mal gegeben habe, ist irgendwie, es war in Portugal gewesen und es war ein Sänger gewesen und es war so gut gewesen. So wirklich Gänsehaut und der ganze Platz voll und ich hätte, glaube ich, 10 Wellen gegeben, ich habe aber keine 10er Noten mehr gehabt, dann habe ich ihm 20er Noten gegeben.
Okay. Aber wie gesagt, das ist so der beste Moment. Das ist in der Ausnahme, das heisst, wenn du schon nur mit der 10er Note rechnest.
Das ist sehr viel, ja, im Normalfall.
Das ist sehr viel, also bist du wahrscheinlich bei einem 5 lieber. Ja, wie viele Leute musst du haben, damit du nur 500 Stutz hast? Das sind 100 Leute, und das sind ja Erwachsene. Das heißt, oh, 100 Kinder ist noch schnell mal, aber die haben ja kein Geld. Das heisst, du brauchst wahnsinnig viele Leute, und die müssen dann halt zahlen und so eine Situation gibt es halt nicht mega manchmal. Die gibt es an den Strassenkunstfestivals, wo die Leute extra zu diesen Festivals reingehen und dann wissen, ah ja, die leben von der Strassenkunst, dann nehme ich jetzt extra viel 5 lieber mit. Und wie deine Situation, die meisten, die dann eben, die machen eben nicht das, was du gemacht hast, sondern die haben dann 5 lieber, weil sie haben eigentlich 10 Wellen gegeben, aber haben jetzt halt gerade nur eine 20 Noten, dann haben sie 5 lieber. Obwohl er dir hat Wellen 10 geben und schon hast und darum... Ja, es gibt so Ausnahmeshows, wo du wirklich top verdienst. Allem ist Strassenkunst ein Knochenbusiness, weil eben, im besten Fall ist schön Wetter, du hast einen Riesenplatz, du hast 300 Leute, die dir alle nachher wollen, 10 Franken geben. Aber die Realität ist, an diesem Platz hat es nämlich noch 5 andere Künstler, die auch wollen, dort ihre Show machen. Und dann, die meisten Künstler sind easy drauf, dann sagst du mal, hey, machst du eine, dann mach ich, und dann, wenn es dritte bist, du, dann ich, dann der, wenn es vierte bist, ich, er, und irgendwann merkst du, ja, Moment mal, jetzt kann ich da noch eine Show machen, und dann wird es, geht darum, wie, das ist die Ökonomie von, man sagt dann auch Pitches, also die Strassenkunst-Pitch, die Ökonomie vom Strassenkunst-Pitch ist, also es kein guter Pitch kann geben, weil sobald du den gefunden hast, wo du jeden Tag kannst du 4 Shows machen, wo du sagen wir, 500 Stutz verdienst, machst du jeden Tag 2000 Umsatz. Hey, das schaue ich jedes Mal 500 Leute zu. Das heisst, am nächsten Tag haben das 1000 Leute gesehen. Die erzählen es und das heisst, spätestens nach einer Woche haben sie 5000 Leute gesehen. Und nachher kommt ein anderer Künstler und sagt, hey, voll geil, du machst jeden Tag 2000 Stutz. Dann komm, halb, easy, du zwei Shows, ich zwei Shows. Erstmal nur noch 1000 Stutz. Und so weiter. Und nach spätestens 2 Wochen sind 10 Künstler dort. Und dann ist der Pitch wieder nicht mehr gut. Und darum, es kann also, kein guter Pitch geben.
Der Markt ist brutal hart. Hey, bei mir hat es mega Hintergrundgeräusch. Ich hoffe, du hörst ihn nicht zu fest. Ich weiß es nicht. Oder man hört ihn nicht. Gut, dann bin ich froh. Also eben, ein mega hartes Business. Wie bist du, und jetzt mal ein bisschen schneller noch, zu der Startphase gehabt, du hast 100 Shows gemacht. Wie bist du zu dem gekommen, wo du heute bist? Irgendwann hast du gemerkt, okay, das kann eben schlussendlich nicht, das kann ein Künstlerleben sein. Ich kann ein bisschen rumtingeln, ich kann ein bisschen von dem leben, aber wirklich, wirklich richtig viel damit verdienen wird schwierig. Wann hast du das gemerkt und wie bist du nachher vorgegangen, dass du das kannst? Könntest du dann auch sagen, okay, jetzt habe ich nach einem Jahr gelernt, es funktioniert eben gleich nicht so, wie ich gedacht habe, ich gehe wieder in einen Ingenieurjob.
Es ist wirklich schleichend gekommen, also sicher ein grosser Sprung sind gewesen, wo die Fixbuchungen gekommen sind. Das heisst, hey, einer sagt, hey, ich habe jetzt noch ein Geburtstagsfest, hey, das war mega cool gewesen, willst du nicht auch noch spielen? Und sobald mir das einer gesagt hat, denkt, ah ja klar, gut, ich mache eine Webseite und sage, hey, Starjongleur, auch für deinen Privatanlass. Und nachher dann, sobald ich mal einen Privatanlass gespielt habe, gesagt, ah cool, Firmenanlass, hey ja, easy. Und dann sind wir so die Fixengagements dazu gekommen. Und was Strassenkunst halt wirklich auch mega lässig macht, sind so die Strassenkunst-Festivals, wo du wirklich ein Wochenende fix programmiert, das heißt, du musst dich nicht im Platz erkämpfen, irgendwie, sondern du kannst einfach, bist programmiert, die Leute kommen wegen Strassenkunst. Und das ist sicher so in den nächsten paar Jahren auch noch ein wichtiger Punkt gewesen, als ich angefangen habe, so an Strassenkunst-Festivals zu spielen. Und dann sind wirklich immer mehr halt Buchungen gekommen, was irgendwann dazu geführt hat, zum Festivalmarkt muss man noch sagen, ich weiß nicht, ob die, kennst, so Gaukle-Festival, Lenzburg in der Schweiz, Baskers, Bern, St. Gallen, Chur, sind so die grossen, da musst du dich immer bewerben. Und die haben vielleicht 10 Künstlergruppen, die sie einladen und kommen pro Jahr oder pro Mal 500 Bewerbungen über. Das heisst, das ist eigentlich nicht einmal mehr ein Markt. Also, und die zahlen teilweise nicht mal Gage, sondern du gehst dort hin und spielst rein auf Hut. Aber weil halt so viele Leute dort kommen, lohnt sich das mega. Aber da kommen wirklich aus der ganzen Welt kommen da Künstlerinnen und Künstler und wollen dort spielen. Das heisst, du brauchst mega Glück, um dort hinzukommen. Und da habe ich zeitweise 60, 70 Bewerbungen pro Jahr gemacht und habe vielleicht irgendwie 3-4 Festival-Einladungen bekommen. Und klar, die sind dann super gewesen, sind auch lukrativ gewesen. Und dann irgendwann habe ich dann aber schon, an dem Wochenende, wo das Festival ist, habe ich da eine fixe Show. Wenn das Festival ist, da habe ich jetzt auch schon einen, den kann ich nicht gehen. Und irgendwann habe ich mich gar nicht beworben, weil ich wusste, ja nein, bis ich da eine Zusage oder eine Absage bekomme, habe ich eh schon eine Show verkauft. Und hat sich dann wie abgelöst, als dann immer mehr fixe Shows dazugekommen sind. Und irgendwann ist es zum Punkt gekommen, oh, ich muss jetzt auch gar nicht mehr Strassenshows machen, wenn ich jetzt 3 fix gebuchte Shows habe, muss ich jetzt nicht mehr gehen, mich auf die Strasse stellen.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann geh auf www.fasoon.ch. Nachher merkst du ja irgendwann, du hast irgendwo, ich kann mir vorstellen, von der Strassenshow hast du so ein Gefühl von deinem Wert gehabt. Weil du eine Strassenshow gemacht hast und das Gefühl hast, okay, eben irgendwie am Anfang noch 100 Euro, geile Show, und dann hast du irgendwo eine Anfrage, ich weiss es nicht mehr, aber vielleicht kommt einer und sagt, hey, kommst du zu mir privat, kommst du 200 Euro über, hast das Gefühl, wow, geil, mehr wie das Doppelte von der Strassenshow, ja, eh mache ich. Und irgendwann merkst du dann, ja, aber eigentlich ist es immer noch zu wenig. Wie hast du deinen Preis gefunden oder wie bist du so mit dieser Situation umgegangen? Was hat deine erste Show, für was hast du die verkauft?
Das war wirklich eine mega Challenge gewesen. Und dort hat mir genau wirklich die Erfahrung aus der Strassenshow geholfen, weil das war der Anker gewesen. Das heisst, ich habe gewusst, wenn ich jetzt einen Nachmittag lang gehe, Strassenshows machen, verdiene ich etwa so viel. Das heisst, wenn ich jetzt ein Fixengagement mache, bin ich auch einen Nachmittag lang unterwegs, ja, dann will ich sicher etwa gleich viel haben. Und das war ein mega einfacher Einstieg gewesen, quasi in die Verhandlung, weil ich gewusst habe, ja, also weniger verlange ich ja nicht, als da, wo ich einfach auf der Strasse machen würde. Und dann kann ich sogar noch selber bestimmen, wenn und wo und ob ich Lust habe oder nicht. Das heisst, ich habe einfach mal gesagt, ja, was ich so an einem Nachmittag würde verdienen, das so viel ist mal die Fixgage. Und nachher war das wirklich aber auch ein mega Prozess gewesen, der bis jetzt andauert ist, hey, wie viel verlangst du für deine Show? Und ich glaube, das geht wirklich für alle Dienstleisterinnen und Dienstleister. Wenn du dich selber musst verkaufen, sei das, ob du Webseiten machst, Beratungen, Coaching, irgendwas, das ist eine Wahnsinns-Challenge, herauszufinden, wie viel bin ich wert, wie viel ist der Kunde bereit zu zahlen, was ist der Markt. Und so meine beste Strategie, die ich jetzt für mich gefunden habe, ich probiere immer so ein Punktesystem zu machen. Und zwar, ich sage immer, es muss drei Punkte müssen erfüllt sein für einen Gig. Das eine ist Inspiration, das andere ist etwas fürs Herz und etwas fürs Portemonnaie. Und dann schaue ich immer, wenn ich Gage festlege, ja, welche von diesen drei Punkten sind wie fest erfüllt. Und ich glaube, die allermeisten Künstlerinnen und Künstler vergessen eben den letzten. Die sind für Inspiration. Wow, da treffe ich so viele andere Künstler. Wow, da kann ich mich voll genau meine Kunst ausleben. Oder bis fürs Herz. So, oh, wow, das ist mega schön dort zu spielen. Super Atmosphäre, mega gute Leute und Gespräche. Aber es braucht eben auch das Dritte, etwas fürs Portemonnaie. Mhm. Und dann sage ich, gibt es jetzt Gigs, wo ich klar sage, hey, wow, da habe ich überhaupt keinen Bock vor diesen Leuten. Das ist mega stier oder irgendwo wow, mega weit weg oder weiss nicht was. Hey, dann mache ich den Punkt 3 einfach so hoch, als ich ihm sage, okay, wenn ich dort bin, es ist zwar nicht lässig zum Spielen, es ist nicht inspirierend, es ist ein mega Krampf, habe vielleicht mega lange Präsenzzeiten, die Leute, sagen wir, ein GV von irgendeiner grossen Bank. Ganz ehrlich, es interessiert niemand, dass du jetzt dort noch kommst. Die Leute sind dort, weil sie gratis zu essen bekommen, ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Andere vielleicht, weil sie den Businessplan hören wollen oder den Präsidenten abwählen, aber niemand ist weg dir dort. Das heisst, das ist nichts fürs Herz. Da gehst du nicht hin und denkst, hey, so schön gewesen. Hey, ich bin dort auf die Bühne gekommen, ich bin richtig gedreht worden von dem Publikum. Nein. Aber dann setze ich einfach gar schon so, als ich dort bin und sage, hey, tipptopp gewesen. Mhm. Und ein anderer guter Satz, den ich von mir gelernt habe, ist, setz deine Gage so an, dass du vor Ort nicht musst an deine Gage denken. Und das gilt eben gegen oben und gegen unten. Wenn du zu wenig verlangst, bist du dann denkst du, oh nein, es ist so schwierig, jetzt muss ich so lange warten, bis es auftritt ist und so lange fahren für so wenig Geld, das stinkt mir jetzt. Und wenn du zu viel verlangst, bist du dann denkst du, okay, scheiße, jetzt bin ich echt wirklich so viel wert. Oh, das finde ich echt nicht nachher denen, was für das hat er so viel verlangt. Und wenn du dann herausgefunden hast, wo so dein Komfortlevel ist, kann ich dort und sagen, hey, das stimmt jetzt. Und so mit diesen zwei Strategien kannst du so festlegen, also vor Ort, ich muss daran denken. Und das Punktesystem, etwas für die Inspiration, etwas fürs Herz und etwas fürs Portemonnaie, setze ich gar schon fest.
Also macht absolut Sinn. Der zweite Satz, den du gesagt hast, schon, dass du nicht musst daran denken, verstehe ich. Und gleichzeitig ist ja aber auch etwas gerade das mit dem Oben. Also wenn du günstig bist, ist es das eine, aber wenn du zu teuer bist, ist es nicht so, dass fast jedes Mal am Anfang, wenn du das erste Mal mehr verlangt hast, das erste Mal ein schlechtes Gefühl hast. Und dass irgendwie dich musst darauf einspielen, bis dich mit dem dann auch wieder wohlfühlst.
Das ist schon so. Du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du auch mal musst ausprobieren musst. Sagen, hey, könnte ich echt nicht ein bisschen mehr verlangen. Und ich habe es dann meistens so gemacht, oder irgendwann bin ich in die glückliche Lage gekommen, also ich einfach mal den Showkalender für einen Monat, irgendwie jedes Wochenende 3 Shows, mir geht einfach irgendwie dann irgendwann nicht mehr. Und nachher ist noch die Frage gekommen, hey, Mittwoch oben, wenn sie noch eine Show spielen. Ich dachte, ja nein, eigentlich, ich habe schon so viel, ich verdiene es wirklich einfach genug, ich bin immer unterwegs. Da dachte ich, also gut, fürs Herz, Inspiration, ich brauche nichts mehr, ich bin genug unterwegs. Also jetzt verlange ich einfach mal unverschämt mehr. Und dann plötzlich kommst du über. Mhm. Und nachher dann bist du vor Ort, spielst deine Show, kommst ab der Bühne, und dann kommt die oder der, die gebucht hat, und sagt, ah, super gewesen, hey, danke vielmals, mega lässig, toll, top. Und du weißt, der weiss, wie viel das gekostet hat. Und dann habe ich mir, und wenn das dann halt mal hast, weisst du, ah, okay, an dem Fall passt das. Und wenn du das zweimal, dreimal gehabt hast, weiss ich, ja gut, ich glaube, jetzt kann ich so meine Grundgage noch ein bisschen höher setzen, und wenn dann wieder mal die Situation kommt, dass ich noch jemanden finde, ah, das ist jetzt der, etwas, wo nur für Sport ist, kann man es wieder ein bisschen ausprobieren.
Ja, ich glaube einfach, das Wichtige ist, und das wird häufig vernachlässigt und verpasst, du hast jetzt natürlich in deiner Dienstleistung eben, ist es noch einfacher zu sagen, ich kann irgendwie wahrscheinlich anfragen, wo ich den Spielball kann machen, oder? Also wenn ihr irgendwo ein Business habt, wo das relativ einfach ist, und ihr eine Anfrage habt und sagt, hey, eigentlich, aber okay, dann haue ich mal den Preis auf. Ist ja egal, ob das eine Show ist oder ob das sonst etwas ist. Hey, dann macht da, testet da, findet euch einen Preis, weil es ist einfach etwas, was ich schon ein paar Mal gesagt habe in dem Podcast. Hey, der Preis ist schlussendlich so ein unglaublich grosser Hebel, wo so viele Unternehmer und Unternehmerinnen immer vernachlässigen. Weil sie irgendwann mal den Preis haben, es funktioniert und eigentlich, eben, es geht vielleicht auch auf. Aber wenn du es schaffst, durch besseres Verhandeln, vielleicht auch ein bisschen bessere Leistung, was auch immer, den Preis einfach um 20% zu erhöhen, dann machst du mit dem genau gleichen Aufwand 20% mehr Einnahmen. Das gibt dir am Schluss einen Gewinn, wo, weil ja Kosten identisch sind wie vorher, viel höher ist. Und dass man dort einfach das nicht vernachlässigt und nicht einfach jahrelang immer den gleichen Preis hat, wenn die Kunden alle happy sind und zufrieden sind und super und all die Feedbacks super sind, probieren es einmal. Also, worst case, wenn niemand mehr bucht, kannst du immer noch wieder zum alten Preis retour. Aber das ist einfach so ein Hebel, wo mega viel ausmacht, glaube ich, oder?
Und noch etwas dazu, was ich voll bei dir, it's not about the price. Es kommt natürlich auf dein Produkt drauf an, aber ich glaube, bei den allermeisten Dienstleisterinnen und Dienstleistern, der Preis ist gar nicht so wichtig, wie man immer meint. Klar, du musst dich irgendwo im Marktbereich bewegen, aber jetzt eben ganz ehrlich, ob jetzt eine Webseite 5'000 Franken oder 5'500 kostet, das spielt keine Rolle. Dort kommt es viel mehr darauf an, hast du es gut verkauft. Und ein anderer guter Satz, den ich von einem Zauberer gelernt habe, ist, wenn du deine Gage sagst am Telefon, das ist auch noch so eine Strategie, wenn du herausfinden willst, wo du bist, musst du deine Preise sagen, damit du die Reaktion drauf hast. Das heisst, am Telefon, wenn ich nicht so sicher bin, ich habe keine Ahnung, wo ich da stehe, was diese für eine Vorstellung hat. Erste Strategie, wenn du wissen, wie hoch das Budget ist, frag, wie hoch das Budget ist. Lustigerweise, die Hälfte der Leute sagen es dir. Eigentlich denkst du, ich habe mir mega lange überlegt, hey, wie könnte ich herausfinden, ob die ein Budget haben, bis ich herausgefunden habe, ja, fragst du einfach. Und die Hälfte von denen sagt es dir. Und dann weisst du es exakt. Und nachher dann, egal wie hoch du bist, du hast immer drei Reaktionen. Das ist auch, was ich von dem Zauber gelernt habe. Das erste, ah ja, das ist auch, was ich jemand gedacht habe. Das zweite, was so viel? Und das dritte, ah ja, denkt sich mehr. Und das ist so, egal wo dein Pricing ist, egal ob du dich im unteren Bereich, Normalbereich oder in einem hochpreisigen Bereich bewegst, du hast immer die drei Reaktionen. Und wichtig ist einfach, dass du die Reaktionen kennst und dass du das halt ein bisschen einlevelst. Wenn du die ganze Zeit hörst, ah, was so viel? Ja, dann weißt du, du bist zu teuer. Wenn du die ganze Zeit hörst, ja, ja, passt, ja, dann bist du vielleicht ein bisschen zu wenig hoch. Und wenn du ab und an hörst, so viel, aber ja, okay, so kannst du auch ein bisschen einleveln, wo ist die Ding. Und tatsächlich hat mir letzte Woche jemand gesagt, ah, ich habe gedacht, das sei mehr. Und dann habe ich gerade gedacht, oh, das habe ich schon länger nicht mehr gehört. Ich glaube, vielleicht muss ich wieder mal...
Vielleicht hat sich der Markt verändert.
Vielleicht, ja, ich... da finde ich einen guten Satz.
Ja, definitiv. Mega spannend.
Und nein, es ist wirklich, also meine Erfahrung, aber ich bin natürlich auch in einem Luxussegment. Ich meine, eine Show, einen Privatanlass, einen Firmenanlass, da kannst du eigentlich ersatzlos streichen. Klar ist der Anlass weniger gut, aber es ist nicht, dass Essen brauchst, sonst verhungern die Leute, aber eine Show braucht es eigentlich nicht. Das heisst, das gilt schon nur so ein bisschen für ein gehobeneres Ding. Wenn du einem Kunden sein Bedürfnis genau das erfüllst, was er will, spielt es nicht so eine Rolle, ob du 10, 20, vielleicht sogar 30% über dem Marktpreis bist. Weil der Kunde hat ja das Bedürfnis. Und wenn sein Problem genau gelöst ist, dann ist er bereit, vielleicht zu sagen, ah, Mist, ja, das ist schon genau das, was ich suche. Und dann einen anderen angefragt, der ist zwar 30% günstiger, aber... Und ich glaube, der Hebel ist mega wichtig, dass man dort aber eben auch weiss, was kann ich mega gut und auf den Markt geht, wo man mega gut ist. Ich bin zum Beispiel mega gut jetzt an Firmenanlässe. Weil dank der Strasse, auf der Strasse hast du so ein breites Publikum. Du hast von Kleinkind bis Pensionär, du hast alles. Und ich habe gelernt, wie kann ich die alle unterhalten? Und wie kann ich an unmöglichen Orten, wo man eigentlich gar keine Show machen kann, wie einfach im öffentlichen Raum eine Show machen. Das heisst, ich kann einfach, egal wie der Firmenanlass, ob jetzt das irgendein Säli ist oder nicht einmal eine Bühne hat, ob es schlechtes Licht hat oder ich kann wirklich fast überall einfach eine mega coole Show-Atmosphäre generieren. Und da habe ich eigentlich gemerkt, hey, da kann fast niemand. Die meisten, die halt irgendwie auf einer Bühne gross geworden sind, die können auf einer Bühne spielen. Aber wenn es mal nicht ein perfektes Theater-Setup hat, dann geht das gerade unter. Und ich habe halt auf der Straße gelernt, wie kann ich überall irgendwie aus dem Nichts aus eine Show-Situation kreieren. Und da kommt man mega zu gut, jetzt im Firmenmarkt, weil es einfach fast überall passt, mega gut, mein Programm.
Aber das Angebot ist massiv breiter geworden in der Zwischenzeit. Du hast das super erfolgreich gemacht. Ich habe es auch gesagt, du hast über 1'000 Shows verkauft, du machst nach wie vor Shows. Warum sind all die anderen Sachen entstanden und was war die Reihenfolge? Was ist nachher aus dem entstanden? Also du hast irgendwie dann so eine Mischung gehabt von Strassenshow und Show. Irgendwann sind es fast nur noch Shows gewesen, weil eben ein Ausbruch gewesen bist. Was war denn der nächste Schritt gewesen? Eigentlich könnte man ja auch sagen, wieder, jetzt bin ich am Ziel. jetzt kann ich von dem leben, ich habe die Shows, die habe ich zu Preisen verkaufen, wo ich gut davon lebe, ich lebe meinen Traum, was will ich noch mehr? Warum ist es weitergegangen und was ist der nächste Schritt gewesen?
Also sicher ein grosser Schritt war, wenn ich zu meinem Webshop gekommen bin. Und die Geschichte finde ich eine ganz gute, weil sie genau das aufzeigt, wie so ein bisschen aus meiner Sicht halt eben auch so Unternehmertum funktioniert. Ich habe mir schon auch überlegt, wie kann ich mehr verdienen? Eben entweder mehr verlangen, häufiger spielen, andere für mich arbeiten oder breiteres Angebot. Und ich habe immer probiert, diese vier Faktoren zu benutzen. Eben das mit dem mehr verdienen haben wir jetzt besprochen. Mehr spielen oder mehr arbeiten, da kannst du immer. Aber irgendwann kommst du dort einfach als Limit. Eben kannst nicht mehr als 3 Shows pro Wochenende machen. Und andere Leute für mich arbeiten, dann habe ich das später probiert, mit der Künstleragentur, kommen wir vielleicht noch dazu. Und dann habe ich gedacht, ja gut, nach der Show haben ja alle schon Gliershow gesehen. Und die haben ja alle schon Glier dann mega cool gefunden, sind begeistert, also jetzt ist es eine Strassenshow, ich könnte doch noch Jongliersets verkaufen. 3 Jonglierbälle und am Schluss sagen, hey, wenn ihr jetzt auch noch lernen wollt, jonglieren, da, 3 Jonglierbälle, kann man nach der Show bei mir kaufen, hat noch mein Logo drauf, da, 20 Stutz oder weiss auch nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, dann probiere ich jetzt. Dann haben wir irgendwie mal geschaut, Jonglierbälle mit meinem Logo drauf, Star-Jongleur auf Jonglierbälle drucken. Irgendwie, es haben 300 Bälle wahrscheinlich machen. Die haben wir bestellt, mit der Show genommen, Strassenshow gespielt. Und am Schluss, hey, da, übrigens da Hutsammlung und die, die wollen, da gibt es übrigens eine Autogrammkarte von mir. Und cool, hey, Jonglierbälle von mir, da kann man für 20 Franken kaufen. Und das erste Mal, hey, niemand eins gekauft und irgendwie eins Zeug gewesen, weil eben, ich mache ja dann eine Hutsammlung, es kommen Leute, hey, mega cool, wie haben sie das gemacht? Es ist immer mega, so eine Show ist immer mega viel los. Und da dachte ich, gut, muss ich irgendwie ein bisschen verfeinern. Ich habe angefangen, während der Show die Jonglierbälle schon einbauen, dass man dann wie am Schluss auf das Bezug nehmen und dann tatsächlich habe ich mal ein Set verkauft und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich auf gutem Weg und habe immer noch den Koffer dabei. Also es war eins Zeug gewesen und irgendeine habe ich eine Show gespielt, da eine Hutsammlung, da eine Autogrammkarte, da eine Frage und dort Frage. Plötzlich sehe ich ein Kind mit meinen Jonglierbällen davor laufen. Da dachte ich, hä, hat jetzt der Vater da noch gezahlt? Und dann sehe ich es an. Und dann wirklich, die Kinder haben meinen Koffer ausgeräumt. Irgendwie hat ein Kind halt mal gefunden, ah ja, irgendwie, da kann man sicher einfach nehmen. Und du kennst es, wenn das Kind das gesehen hat, denkt es auch. Und die Eltern fühlen sich auch nicht zuständig. Und auf jeden Fall sind mir alle Sets gestohlen worden. Also ich hätte schon können sagen, ah nein, stopp, aber ich bin am Hutsammlung machen und Autogramm. Und ich fand, okay, jetzt. Dann habe ich gesagt, nein, das ah, funktioniert nicht. Jetzt sind mir alle Sets gestohlen worden. Ich habe jetzt immer den Koffer rumgedreht. Und das war irgendwie gerade Winter gewesen. Bin da hingekommen und gefunden, jetzt soll ich mal auf meine Webseite, verkaufe ich die halt online. Ja, ich hatte dann irgendwie die 300 Bälle gehabt und gefunden, gut, mache ich auf meine Homepage, starjongleur.ch, das Formular kann man sagen, hey, ich will da schon Jonglierbälle von mir. Das aufgeschaltet, Google-Werbung geschaltet und am ersten Tag hat es jemand bestellt. Und es war wirklich nur ein Kontaktformular gewesen. Also man musste Kontaktformular ausfüllen, seine Adressen angeben und dann habe ich dann die Rechnung geschickt und glaube sogar auf Vorkassen und das hat am ersten Tag jemand gemacht. Ich dachte, hä, das kann ja nicht sein, dass jemand da meine Bälle kaufen will. Ich fand, also gut, dann mache ich jetzt einen Webshop, falls du nicht googelt, da haben einen kleinen Webshop gebastelt und dann hat sich wieder jemand uns gekauft und ich fand, also gut, jetzt kann ich jeden Tag einfach eine schnelle Schuhschachtel nehmen, auf die Post laufen und dann ist da wirklich jetzt mich auch mega auf interessieren, ah, gut, Online-Shop, gut, wie macht man da?
Du hast aber gerade am ersten Tag Google Ads draufgeschaltet. Hast du das vorher schon für deine Shows gemacht? Also weißt du, dass du vorher auch über Google gefunden wirst, das war schon immer ein Tool gewesen, das du gekannt hast?
Ja, genau. Genau, da muss man vielleicht noch sagen, wenn ich jetzt vorher erzählt habe, ja, dann sind da Shows dazugekommen. Ich habe mich natürlich immer mega um Marketing kümmern. Das heisst, ich habe Flyers gemacht, ich habe meine Homepage gemacht, ich habe geschaut, dass die Leute mitbekommen, dass ich Shows mach und verkauf. Und ein Puzzleteil war immer dann Google Ads, wo ich geschaltet habe für die Show. Und habe von dort her die Tools alle schon kennt. Also auch, ich habe immer Traffic analysiert auf der Homepage, habe SEO gemacht. Dort habe ich das alles schon kennt und habe darum gefunden, ja, jetzt hier noch schnell eine Unterseite machen mit einem Formular-Webshop. Das war kein Problem gewesen. Und nachher dann auch, das ist das Schöne, unterdessen ist das alles noch viel einfacher. Und das ist vor 10 Jahren auch schon einfach gewesen, einen Baukasten-Webshop machen. Da geht das so schnell. Und Definitiv. Dann habe ich dort anfangen, ja, Werbung geschalten und mir auch anfangen mit Online-Marketing halt noch mehr auseinandersetzen. Was für Tools braucht man, wie.
Und du hast gesehen, du kannst rentabel Jonglierbälle verkaufen. Was für eine Grösse hat der Shop heute?
Hey, der ist jetzt so gross, dass ich es in eine GmbH ausgelagert habe. Dass ich Angestellte habe, die jetzt so das Daily-Business für mich machen, damit ich noch dazu komme, zum Shows machen. Und ich glaube, wenn ich alles nach wie vor selber mache, dann würde ich nicht mehr dazu kommen, zum Shows machen, aber dann könnte ich davon leben. Also es ist eigentlich bereits meine Altersvorsorge oder meine Vorsorge. Da ist schon immer ein bisschen Angst, wenn ich bei Shows mache, ist halt, das hängt so fest von mir ab und von meiner Gesundheit. Und selbst schon gebrochene Finger, wo jeder andere neues Büro kann oder weiss nicht was, jede kleinste Verletzung kann mich halt abhalten, nicht mehr Artist sein. Mhm. Und tatsächlich ist der Webshop jetzt so gewachsen, dass das eigentlich schon ein bisschen meine Versicherung ist, wenn ich dann mal nicht mehr kann, will oder darf Shows machen. Jetzt kommen wir auch noch auf eine spannende Zeit. Es hat mal eine Zeit gegeben, vor ein paar Jahren, wo der Bundesrat beschlossen hat, Künstlerinnen und Künstler dürfen nicht mehr auftreten. Und die Hälfte Glück, die Hälfte, nein, es war eigentlich halt einfach das Glück vom Unternehmer gewesen, in dieser Zeit. Die Leute hocken daheim, wissen nicht, was machen, denken, jonglieren wäre doch mal noch gut.
Fangen wir an, jonglieren.
Hey, und es war crazy gewesen, wirklich, ab dem Tag, wo mir der Bundesrat verboten hat, aufzutreten, haben dafür alle im Webshop meine Bücher und meine Bälle gekauft. Und das hat mich ziemlich gerettet in den letzten paar Jahren.
Und das ist auch wirklich in dem Sinne ein Standalone-Business. Also eben, das funktioniert ohne, dass du auftrittst, das funktioniert ohne dich im Sinne von dich als Person. Also die Leute kommen nicht auf den Webshop, weil sie dich kennen und nach dir suchen, sondern der allergrösste Teil kommt wirklich einfach, weil der Webshop gut aufgebaut ist, gefunden wird für die richtigen Tools und rentabel irgendwie kannst du über Google Ads und SEO verkaufen.
Unterdessen. Am Anfang habe ich auch gedacht, ja, das eben, ich habe es auf meiner Star-Jongleur-Seite, den Shop gehabt, dachte, das ist einfach wegen mir. Bis ich dann gemerkt habe, das ist gar nicht so, sondern die allermeisten, es ist natürlich schon so, wenn man auf meinen Webshop geht, jongleurbelle.ch, da kommt man zuerst, hey, ich bin der Star-Jongleur, das ist mein Webshop, da könnt ihr die Produkte kaufen und ich weiss, dass sie gut sind. Und das ist halt so meine Promisse, wo halt auch mega gut funktioniert und ich verkaufe auch nur die Sachen, die ich gut finde. Also es gibt in meinem Shop genau zwei Jongleurkühlermodelle, nämlich die, die ich in der Show brauche und noch die Kinderkühler, die ich gut finde. Und das funktioniert halt mega gut, weil ich kann sagen, hey, look, ich habe schon über 10'000 Stunden locker trainiert und ich sage, hey, look, wenn du einsteigst, brauchst du die Bälle, ich jongliere als Profi mit diesen Bällen, die Jonglierkühler, die Jonglierring und die Fackel brauche ich in meiner Show. Und das von dort her bedingt es schon, als ich das mache, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr Shows machen und immer noch sagen, hey, schau, ich habe schon über 1'000 Shows gemacht, über 10'000 Stunden lang trainiert. Das brauchst
du. Und du kannst das auch mit einer Marge verkaufen, die sich eben lohnt. Also das ist wirklich ein Business.
Ja, seit ich eigentlich von Schachteln auf Paletten habe können wechseln. Das ist schon, ich sage, der Skaliereffekt, wenn du halt wirklich in grossen Massen kannst einkaufen. Ich sage, wenn jetzt du nur deine 20 Sätze einkaufst, als Wiederverkäufer, ja, dann ist es wirklich ein Seitenbusiness, aber wenn du palettweise kannst Ware importieren, also ich habe verschiedene Hersteller europaweit, ja, dann hast du plötzlich eine Marge, wo sich das auch lohnt. Und ich habe viel auch noch eigene Produkte, also meine Jonglierbücher zum Beispiel, die habe ich ja selber geschrieben, das heisst, nach der ersten Runde, also die erste Auflage war etwa kostendeckend gewesen, noch zusammen mit einem Crowdfunding, das ich gemacht habe, das Buch. Herstellen ist noch erstaunlich teuer. Das habe ich nicht gewusst, als ich es geschrieben habe. Das habe ich zum Glück erst nachher herausgefunden. Also ich habe es mal geschrieben, alle Illustrationen gemacht. Es war mir ganz wichtig, dass es gute Illustrationen hat. Und noch erst nachher darum gekümmert, wie man echt das Buch publiziert. Und dann gemerkt, oh, Grafiker, oh, das ist noch teuer. Oh, drucken, ah, krass, vor allem farbig drucken, Hardcover drucken. Da habe ich gedacht, ah, Mist, kostet über 20'000 Franken. Nein, dann. Und dann habe ich ein Crowdfunding gemacht, wo ich dann tatsächlich so die erste Auflage finanzieren damit. Und seitdem habe ich jetzt halt einfach noch Druckkosten. Und das heisst auf meinem Buch.
Warum hast du das Buch gemacht?
Ich habe wirklich halt ganz viel von meinen Projekten sind immer gewesen, weil die Leute an mich hergekommen sind mit irgendeinem Wunsch. Eben, hey, könntest du nicht mal noch einen Jonglier-Workshop bei uns machen? Oder hey, wir haben einen Fall Firmenanlass, würde doch auch gut passen. Und dann, ah ja. Und so war es auch gewesen. Ich habe halt immer gefragt, hey, ich will auch mal Jonglieren lernen. Gibt es denn da eine gute Anleitung? Ich bin ein leidenschaftlicher Jongleur, ich habe viele Jonglierbücher, aber keins hat mich so wirklich gefunden, so, einmal, da kannst du jetzt einem Jongliereinsteiger geben, der kann das durchmachen, nachher dann kommt er freudvoll, gute Übungen zeigt, über, also sich selber kann beibringen. Sondern alles sind so, nah, das ist jetzt halt eins eher für einen Freak, oder das ist viel zu viel textlastig, oder bei ganz vielen hat da ist Übungen drin, wo ich finde, hey, nein, das stimmt im Fall nicht, das, so lernt man das nicht am besten. Und habe ich gefunden, ich kann ja nicht sein, dass es kein Jonglierbuch gibt, wo man kann nehmen und wo wirklich schön aussieht, die richtigen Anleitungen drin, da habe ich gefunden, muss ich es halt selber machen. Und am Anfang habe ich einfach für mich Jonglierset und eine kleine Broschüre gemacht, einfach so mit den Grundübungen. Und so bin ich ein bisschen angefixt gewesen. Ich dachte, ja gut, jetzt habe ich ja schon die Broschüre von drüben. Jetzt hätte ich schon noch ein, zwei Tricks. Ich habe noch die Tricks beschrieben, noch Grafiken, also Illustrationen da machen. Und, ja, jetzt muss ich aber schon noch vier Bälle, muss schon auch noch nehmen. Wie man fünf Bälle macht, ich weiß eigentlich genau, wie man da super trainiert. Also ich mache jetzt noch. Und da habe ich wirklich so, ich sage immer per Zufall, ein Buch geschrieben. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, nein, das ist jetzt zu gross für nur noch ein Broschürli. Jetzt muss ich einen Grafiker haben, der da layoutet. Noch ein Mist, das kostet so viel. Also muss ich es kriegen. Das ist wirklich so der eine Schritt, der andere ergeben. Und nachher habe ich jetzt ein Buch, das ich wirklich finde, das ist für den Jongliereinsteiger, der so findet, hey, ich will jetzt mal irgendwie drei Bälle lernen oder ein bisschen weiter. Ich finde, es steht wirklich einfach genau das drin, was man muss wissen, für so sich ein Jahr lang können mit Jonglieren beschäftigen.
Und das kannst du wirklich heute eben, das verkaufst du heute auch rentabel. Du musst quasi immer noch palettweise einkaufen oder Grossauflagen und die nachher verkaufen. Also hast du das Vorinvestment oder ist Print on Demand?
Nein, ist alles vorinvestiert. Und sag, das ist der einzige Nachteil, dass halt, also ich habe ein riesiges, also nicht ein riesiges Lager, aber ich halte jetzt ein Lager, wo ich eben palettweise Bücher habe. Und du musst halt alles vorfinanzieren. Aber ich habe das immer über den Cashflow vom Shop finanziert. Weil der Shop eigentlich dann ich habe meine Shows gemacht, eigentlich von dem gelebt. Und die ersten paar Jahre habe ich den Shop wirklich vom Cashflow eigentlich weiter ausgebaut. Oder gefunden, am Anfang habe ich nur Jonglierbälle gehabt. Dann habe ich gefunden, ja gut, jetzt möchte ich eigentlich noch Jongliertüle. Ja, so kaufe ich da mal irgendwie 20 von denen, die ich ja eh für mich einmal brauche. Und wenn ich sie nicht verkaufe, kann ich sie ja brauchen, weil sie sind ja die, die ich selber brauche. Und habe das Geld, das ich über den Shop genommen habe, wieder in Jongliertüle investiert. Dann habe ich auch noch Jongliertüle verkaufen. Und dann irgendwann ist auch noch die Ringe, die ich brauche, noch die Fackeln, aber halt immer so. Und dann schnell, ich habe immer schnell grosse Mengen genommen, eben als es sich anfängt zu lohnen, weil es hat mir dann gestunken. Irgendwie, eben sind viele sind ausländische Hersteller, ja, da kostet ja schon nur der Import irgendwie 100 Stutz, das heisst, ja, da kaufe ich halt lieber gerade 50 Kühle, habe dafür einen Jahresvorrat, dafür kann ich es profitabel nachher machen.
Also das Risiko ist immer.
Ja. Und es war eben kein Risiko gewesen, weil es immer Cashflow war vom Shop selber. Also es ist eigentlich, ich habe immer gesagt, das ist eigentlich nicht mein Geld, sondern es ist eigentlich, es ist ja da vom Shop. Und so ist das dann zu laufen.
Das ist sicher ein Unterschied in dem Moment, wo du gesagt hast, wenn es als Selbstständige irgendwie, ist die Trennung schwieriger, weil irgendwie alles auf deinem Privatkonto ist, irgendwie, irgendwo. Und ich ganz klar jedem empfehle, wenn er selbstständig ist, ja, schlussendlich ist es dein Privatkonto, aber mach ein eigenes Konto wirklich für deine Einnahmen aus dem Geschäft, für deine Ausgaben aus dem Geschäft. Trenn das ganz sauber und du nachher irgendwie dir einen Lohn zahlen auf dein Privatkonto, wo du dann ausgehst und vermischt das nicht. Du hast überhaupt keine Übersicht und ja. Du hast einfach ein Ghetto. Aber nachher ist es wie noch klarer gewesen, weil es ist ja nicht einmal dein Privatkonto gewesen, sondern es ist das Konto gewesen von der GmbH und nachher hast du einfach das Konto genommen, das ja noch nie bei dir privat war und reinvestiert und dann ist es nochmal ganz eine andere Situation. Verstehe ich. Wir sind schon fast bei einer Stunde, wir hatten noch so viel zu besprechen. Was ist noch neben dem Shop und deinen Shows so deine grösste Einnahmequelle, die du noch hast?
Ja, vielleicht noch sicher noch spannend, ist ja dann nach Deutschland expandiert. Also wenn ich dann gesehen habe, hey, in der Schweiz, der Shop läuft, ist natürlich, da hört man immer, ja, Dachraum, das ist ja, du musst eskalieren, das habe ich natürlich bei deinem Podcast einmal irgendwann gelernt, das Wording, und dachte, ja gut, jetzt gehst du nach Deutschland, Schweiz funktioniert der Shop, und nach Deutschland einen Webshop gemacht, und das ist ganz ein grosses Learning gewesen, eben mit denken, und das gehört mir bei dir auch viel, eben, du bist Unternehmer, hast in der Schweiz ein Businessmodell, das funktioniert, dann denkst du, ja, Deutschland, hey, ja, ist das Gleiche. Und das grosse Learning, Deutschland und Schweiz, nicht das Gleiche. Es ist zwar die gleiche Sprache, nicht einmal, du musst die Texte gleich noch umschreiben lassen, du hast das scharfe Ness, du hast einfach, wenn du einen Schweizer Text nimmst, der tönt für die Deutschen mega komisch. Das heisst, das ist nochmal eine andere Sprache und hey, wer sich schon mal in der Schweiz über Bürokratie aufgeregt hat, noch nie in Deutschland geschäftet. Es ist eine Katastrophe. Und wenn ich da gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt, für einen deutschen Webshop gesetzeskonform zu betreiben, ich hätte es nicht angefangen. Und der Esser ist auch, das läuft, aber das ist wahrscheinlich einer der steinigen, weil dort habe ich dann nicht mehr so viel Leidenschaft. Bei den Shows war klar, hey, da gebe ich alles. Und beim Webshop, den mache ich zwar schon auch gerne, aber ist natürlich nicht so eine grosse Leidenschaft wie für die Shows dahinter gewesen. Und das war wirklich ein Krampf, gewesen, das in Deutschland zu laufen bringen. Wie gesagt, das ist ein anderer Markt, das ist eine andere Mentalität auch und eine ganz andere Marktsituation.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloise.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloise.ch/firma-gründen. Ich werde ganz häufig gefragt, ob ich dann jetzt nicht irgendwann das Gefühl habe, ich will es auf Hochdeutsch machen. Mhm. Weil ich ja eben den Podcast dann auch den Dachraum könnte. Und nein, wollte ich nicht. Einfach weil ich wirklich, ich kenne die Schweiz. Die Schweiz ist mit deinen Kantonen schon so unterschiedlich. Ich weiss, wie es da funktioniert. Ich kenne das Rechtssystem. Ich weiss, wie man Buchhaltung machen muss. Ich weiss, wie einfach so eben das Kampfsystem funktioniert. Und das ist so anders in Deutschland. Wir haben immer das Gefühl, es ist gleich. Aber es ist so anders. Und das, glaube ich, ist manchmal auch mega gefährlich. Noch viel schlimmer ist nachher der Gap zu Amerika. Und es gibt dann einfach auch die Tendenz von Leuten, die das Gefühl haben, ich höre immer die amerikanischen Sachen, die sind ja 10 Jahre weiter wie mir. Mhm. Und dann bin ich in, und ich meine, ich weiss nicht, ob du das auch gemacht hast. Es gibt sicher gute Sachen, die man machen kann, aber es ist so, so vieles einfach nicht umsetzbar bei uns. Mhm. Es tönt super beim Hören und man hat das Gefühl, geil müssen wir auch, aber es funktioniert einfach in der Schweiz mit dem Schweizer und der Schweizerin nicht.
Und auch weil eben da, wo du sagst, du kennst, wie die Leute sind, du kennst Kunden da, du redest die Sprache, schon nur die Gesetze, wenn die Mehrwertsteuer da hochgeht, du kommst es mit über ein Jahr vorher, weil man es die ganze Zeit in der Zeitung hat. Hey, in Deutschland, da gibt es so viel Zeug, wo ich halt einfach auch nicht mitbekomme, da neue EU-Verordnung für dies und das, noch nie davon gehört, ab ob noch am nächsten Woche gilt sie. Mhm. Und da glaubst du nicht, wie viel in der EU neue Gesetze kommen. Hey, wir sind in der Schweiz so verwöhnt, was ich mich schon eins umgeärgert habe.
Ich glaube, wir sind vielleicht noch verwöhnt, aber wir sind auch irgendwo auf dem falschen Weg. Habe ich das Gefühl.
Weiss ich nicht. Ich weiss es nur, für mich, Deutschland, das war ein sehr ein Learning gewesen, als dort Geschäfte etwas anderes ist, als hier in der Schweiz.
Dafür ist eben das Potenzial 10-mal grösser, oder?
Nein, eben nicht, weil der Markt ist ja 10-mal mehr umkämpft. Das ist auch meine Fehlüberlegung gewesen. Ich dachte, ja, easy. Webshop mal 10, Umsatz mal 10, aber es ist eben auch 10-mal mehr Competition und 10-mal kleinere Margen wegen dem. Oder auch wenn der Markt 10-mal grösser ist, deine Margen ist dafür auch 10-mal kleiner. Und dann musst du eben auch so gross sein, damit du in dieser kleinen Marge immer noch profitabel bist. Das ist so ein bisschen, jetzt einmal beim Webshop.
Und ich glaube, und auch die Preise sind natürlich anders, oder? Also, sind anders. Du hast eine andere Marge, irgendwo, ja. Also eben, darum, mega spannend sicher zu expandieren, aber es ist bei mir nach wie vor überhaupt nicht der Anspruch, weil ich glaube auch die Nische in der Schweiz, die gefällt mir, ich fühle mich da wohl, ich kenne es, man kennt den Podcast langsam aber sicher auch irgendwo und da habe ich nicht den Anspruch weiterzuwachsen. Ganz kurz mit einem Wort mal noch eine Künstlervermittlung angesprochen. Mhm. Was ist das?
Ja, das war wirklich so die Zeit gewesen, vor Corona, wo ich einfach so viele Anfragen hatte, dass ich selber nicht mehr können, alle Shows spielen konnte. Also habe ich schon 3 Gigs pro Woche gehabt. Und dann fand ich, ja, aber das kann ja nicht sein, dass es so viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die zu wenig Shows haben. Und ich habe so viele Anfragen, dass ich sie nicht mal mehr bearbeiten kann. Ich fand jetzt die gründliche Künstlervermittlung, damit ich Künstler und Kunden zusammenbringen kann. Das ist ja auch nicht, wie wir von außen an mich herangetragen waren. Ich fand, es kann ja nicht sein, dass es Showkünstlerinnen gibt, die zu wenig Shows haben und ich habe da zu viel. Und der logische Schritt war, eine Künstlervermittlung zu machen. Und hat die wirklich, das ist leider erstaunlich kompliziert, weil du musst Bewilligung haben für Amt für Wirtschaft. Du darfst nicht einfach so Künstler vermitteln. Das ist extrem streng geregelt. Genauso lustigerweise fällt es irgendwie die gleiche Regelung wie Fußballvermittler, Personalvermittlung und glaube sogar so Cabaret Dancing. Das ist alles eine Kategorie und dann musst du da zuerst Leumundszeugnis und Auszugsstrafregister und du musst wirklich so einen Test machen, dass du die Gesetzgebung kennst. Und das ist noch lustig, da musst du einen Mustervertrag einreichen und ich habe mit vielen Agenturen zusammengearbeitet. Ich dachte, ja, kein Problem, ich kenne das Business, weil ich arbeite mit vielen Agenturen. Ich habe einen Vertrag genommen, den ich von einer Agentur habe, habe den als mein Muster, also logisch, noch schnell abgeändert, den eingereicht, dann kommt die Antwort, nein, sich mit Bewilligung nicht über den Mustervertrag, den sie eingereicht haben, der ist nicht rechtsgültig. Ich dachte so, okay, aber den habe ich mit der Agentur, die die Konzession hat, das ist jetzt noch spannend. Und dann habe ich über Bücher müssen und das und am Schluss habe ich dann die Konzession bekommen und eine Woche später ist Corona ausgebrochen. Mhm. Und dann ist halt schnell fertig gewesen mit Künstler vermitteln und Shows machen. Also dort ist natürlich das ganze Business komplett auf den Kopf gestellt worden.
Und das hast du in dem Fall gar nie auch nach Corona wieder richtig in die Hand genommen und umgesetzt, sondern dann wieder den Richter runtergemacht, oder?
Ja, also Konzession habe ich jetzt. Und das hat, ist eine mega teuer gewesen. Ich glaube, 2.500 Franken gekostet. Es hat dann noch vieles privat bei mir geändert. In dieser Zeit bin ich Vater geworden. Nachher. Und der erste Vater von zwei Kindern. Und wir sind in ein Haus gezogen. Und das hat wie für mich jetzt so ganz neue Situationen, halt, wenn ich mein Berufsleben organisiere oder auch was so meine finanziellen Ziele sind. Vorher war immer klar gewesen, hey, ich wollte möglichst viel unterwegs sein, auch möglichst viel verdienen, weil ich unbedingt ein Haus kaufen wollte. Und jetzt, wo ich das wie habe, ist jetzt auch plötzlich viel mehr so, ah ja, Wochenende bin ich lieber daheim mit den Kids oder so weit, nein, auf Deutschland, oder wollte ich eigentlich nicht auf Hamburg eine Show machen. Also ich habe extrem, auch aufgrund von der Familie und von der eigenen Situation, beschlossen, weniger Shows zu machen. Und da, wo mir halt am allerwenigsten Spass macht, von diesen verschiedenen Businesses, habe ich auch zurückgefahren. Und das ist klar die Künstlervermittlung, weil dort bin ich wirklich nur im Büro und du eigentlich Kundinnen und Künstler zusammenbringen. Ich bin selber nicht mehr auf der Bühne. Mhm. Und das ist wie das, was ich am wenigsten Leidenschaft habe. Das heisst, das kann ich zwar immer noch machen, also wenn ich jetzt irgendwo jemanden kann, so ein nebenbei eine Vermittlung machen. Mache ich es, aber das ist jetzt nichts, was ich pushe. Mhm. Sondern das war eigentlich das Erste, was ich zurückgefahren habe. Auch so ein bisschen, ich habe noch die Showgruppe, wo ich einmal so für Grossanlässe-Konzept mache. Das ist auch recht aufwendig. Und das ist jetzt auch in der Rahmen, wo ich zurückgefahren habe. Und lieber sage, hey, ich schaue, dass ich irgendwie meine Shows machen kann, dass der Webshop läuft.
Also das heisst wirklich auch finanziell von dem her, du hast jetzt 10, 11 Jahre das gemacht, gut verdient, so gut verdient, dass du hast können ein Haus kaufen und das heisst ja irgendwo auch etwas in der Schweiz und jetzt kannst du irgendwie sagen, das habe ich. Jetzt ist eigentlich der nächste Punkt, jetzt muss ich nur schauen, dass mir so gut geht, dass ich mich irgendwann dann gut pensionieren lassen kann. Und dass du wirklich einfach sagst, im Moment ist der wichtige, die Zeit mit der Family zu haben, mit den Kids zu haben. Und lieber das ist in diesem Business halt einfach auch immer ein Trade-off für Geld, weil du hast gesagt, irgendwie der Hebel, Anzahl Shows, ja, wenn du halt einfach ein Viertel oder ein Drittel weniger Shows hast, hast du auch ein Drittel weniger Einnahmen, aber da bist du bereit und sagst, ist der wichtiger.
Ja, genau. Also es ist jetzt wirklich auch so ein bisschen für mich die neue Situation, dass ich sage, hey, ich schaue jetzt mehr, wie viel brauchen wir als Familie, wie viel eben brauche ich vielleicht auch für später oder wie lange ich den Job kann machen. Und es ist nicht mehr so die Motivation, möglichst viel zu verdienen. Ich glaube, dort, das hat sich recht geändert. Also jetzt, und ich habe recht lange gebraucht, auch zu realisieren, auch mit der Show. Ich bin nicht mehr ganz so ehrgeizig mit der Show, sondern ich bin einfach plötzlich so zufrieden. Ja. Ich bin eigentlich an denen Anlässen, früher hatte ich zum Beispiel das Gefühl, ich muss mega berühmt werden. Ich habe das Gefühl, ja, alle Künstler, die du ja kennst, sind berühmt. Aber es ist natürlich ein Fehlüberlegen, weil du kennst ja, wie sie berühmt sind. Und dann habe ich das Gefühl, ja, ich muss berühmt sein, um viele Shows zu verkaufen. Und irgendwann bin ich nicht berühmt gewesen und habe gleich viele Shows verkauft und hat recht lange gebraucht, um zu merken, hey, ich wollte ja einfach meine Shows machen. Zum Glück muss ich ja nicht berühmt sein für das. Und das ist jetzt schon so ein bisschen der Moment, wo ich sage, hey, mit der Show bin ich eigentlich dort, wo ich sein will. Wir kommen als Family so gut rum. Jetzt muss ich mich eher so neu organisieren, dass ich genug Zeit habe für die Familie. Und das ist eigentlich ein Prozess gewesen, um zu merken, hey, ich bin nicht mehr in der Aufbauphase. Oder das darf jetzt auch so nach 10 Jahren ein bisschen eine Erhaltungsphase kommen oder sogar ein nicht gerade Standby, sondern einfach so, hey, ich behalte das jetzt einfach auf dem Level, das, was läuft, mache ich weiter. Ich muss jetzt, ich kann zum Beispiel müssen mich zwingen, kein neues Projekt anzufangen, weil ich habe immer super viele Ideen, ich könnte noch dies und das und so. Ich möchte eigentlich noch ein Buch für Schulen machen und ich möchte eigentlich das Buch noch fassen. Es ist sogar schon übersetzt, ich werde es noch auf Englisch rausbringen, aber einfach sagen, hey, nein, stopp. Jetzt Kleinkindphase, kein neues Projekt, da kannst du immer noch machen. Und das zu realisieren, dass ich jetzt nicht mehr alles umsetzen muss, möglichst expandieren, da noch Leute stellen, die noch für Künstlervermittlung Zeug machen, sondern das war echt ein Prozess gewesen, zu merken, hey, haben wir jetzt einmal neue Lebensphasen, neue Ziele und es ist auch okay so.
Es geht mir ja ähnlich mit der Kleinkindphase, unsere Kinder sind ja ähnlich alt und ich bin natürlich voll bei dir und das ist ja auch ein Grund, warum sich Unternehmertum lieben, weil man das einfach auch kann. Es ist schwierig. Viele getrauen sich dann nicht oder machen es gleich nicht, aber man kann. Man muss es nur wählen und man muss es dann durchziehen. Und dann ist doch das mega schön, wenn du das jetzt machst und kannst und eben irgendwo aufziehen kannst du es nachher immer wieder. Du hast ja gesagt, wegen berühmt sein. Ich glaube, was ist berühmt sein? Häufig hat man das Gefühl, wenn man selber jemanden kennt und dem folgt, dann ist der berühmt. Vielleicht ist er aber gar nicht berühmt, aber man folgt dem selber. Also ist er für mich berühmt? Und es gibt immer noch Diskussionen, dann kommt jemand und sagt, hey, der ist sicher auch gewesen, der ist im Moment ja die ganze Zeit auf allen Social-Media-Plattformen. Und ich denke so, wer ist das? Noch nie gehört. Aber für ihn ist wie klar, jeder hat den gesehen, weil er bei dem omnipräsent ist. Und ich denke, keine Ahnung, wer ist das? Was soll das? Um was geht's? Also, das ist ja immer so eine eigene Sichtweise von, was ist berühmt und wer ist berühmt und ist, muss man berühmt sein oder nicht. Unternehmertum heisst ja eben genau, bei den richtigen Leuten muss ich gefunden werden, dass die mich buchen können und dort muss ich präsent sein. Und das heisst, ich gehe so voll in deinem Fall, irgendwie, wenn jemand sagt, Show für Firmenanlass, dann findet er dich. Und wenn er dich dann gut findet, dann kannst du das noch am Telefon gut verkaufen und einen guten Preis verlangen. Und dann reicht es ja. Oder?
Ja, das ist wirklich.
Berühmtheit wäre nachher, je nachdem, halt einfach nochmal ein Hebel für einen höheren Preis. Oder?
Das ist sicher schon. Also dort war halt früher Fernsehen gewesen. Und das war früher auch mein Ziel gewesen. Ich habe halt analysiert, gut, wie kann man, oder wie habe ich das Gefühl, tut man viele Shows verkaufen? Ja, eben berühmt sein. Das heisst, ich muss ins Fernsehen. Und das war für mich lange ein grosses Ziel gewesen. Ich muss unbedingt irgendwie ins Fernsehen kommen. Und da, also heute wäre sicher auch nicht ins Fernsehen. Jetzt müsstest du eigentlich, wenn du jetzt mit anfängst, musst du ja eine Social-Media-Karriere machen. Es gibt ja viele Komiker, die auf die Bühne kommen, die vorher Social Media gemacht haben. Jetzt ist eigentlich, ja, musst du Reichweite haben und nachher kannst du auf die Bühne oder kannst du auch Shows verkaufen.
Wobei, du hättest ja schon noch die perfekte Darstellungsform in dem Fall, glaube ich, für so eine Show wie Supertalent. Wo ja nicht musst gewinnen zwingend, aber bringt das nachher gleich nicht das irgendwo im Fall, anfragen?
Das im Fall, das überschätzt man mega von außen. Ich kenne Leute, die da sind und habe das auch lange verfolgt. Es ist nicht alles goldig, was glänzt. Das führt nicht zu nachhaltigen Karrieren. Also schau mal, wer dort gewonnen hat oder wer dort war und wer davon das Künstlerleben nachher führt. Das sind die allerwenigsten. Und das sind grosse Bühnen und Fernsehen. Und Zeug, die im Fernsehen funktioniert, funktioniert eben nicht zwingend auf der Bühne, weil das sind andere Formate. Und das Komische ist, es ist eine Bühnenshow, die aufgezeichnet wird, aber es wird im Fernsehen ausgestrahlt. Und meine Kunst ist eine Live-Show und es ist nicht eine Fernsehshow. Und darum funktioniert dort schon teilweise Kleinkunstsachen, aber das Allerwenigste. Weil es ist eben eine Fernsehshow und nicht eine Bühnenshow. Mhm. Das ist vielleicht noch so der...
Verstehe ich, sehe ich. Ich glaube aber, dass wegen dem Unternehmerischen oder wegen dem Dableiben oder nicht, ist ja bei all diesen Shows das Problem, das kann ein Sprungbrett sein, wenn man aber darauf vorbereitet ist. Und ich glaube, du wärst darauf vorbereitet, oder? Du hast irgendwie den unternehmerischen Background, du weißt schon, wie es funktioniert und du könntest nachher vielleicht von einer grösseren Reichweite auch irgendwie... Leben, du wirst gefunden, deine Kanäle funktionieren dann, du kannst irgendwie einfach die Reichweite noch nutzen für vielleicht noch mehr und jemand, der halt aus dem Nichts kommt und gar nichts hat und so, ja, der kann das auch gar nicht mitnehmen und ein paar Tage nach Ausstrahlung ist dann auch schon wieder vorbei wahrscheinlich.
Ja, und ich sage dort, man sagt immer ja so der American Dream, so, ah, du wirst entdeckt als Künstler. Und da gibt mir so eine Story, ja, weißt du, der ist dort entdeckt, der ist ja von dem Manager entdeckt worden. Und ich sage immer, das sind ganz schlechte Geschichten, weil die stimmen natürlich schon, aber der dort entdeckt worden ist, der ist vorher tausendmal nicht entdeckt worden. Und der ist nur darum, das entdeckt werden ist eigentlich falsch. Der ist so lang, er ist tausendmal am Fall, weißt du, musst nur zum richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Das stimmt aber nicht. Der ist vorher tausendmal am falschen Ort gewesen, aber weil er tausendmal noch immer gewesen ist, ist er so gut geworden. Also nachher, wo halt dann das ominöse Treffen stattgefunden hat, ist er so gut gewesen, dass das dann eben gematcht hat. Und dann wird einem eben verkauft, du musst nur noch am richtigen Ort sein. Aber der Weg, der dort hinführt, blendet man aus. Und dann passiert eben da, super Auftritt bei Supertalent. Ja, aber der hat gar kein Produkt nachher, das er vom Markt kann verkaufen. Das hat jetzt einfach in dem Setup mega gut funktioniert. Eben, weil das ist eine komische Bühnenshow, die im Fernsehen übertragen wird. Dort hat das super funktioniert, aber den Markt nachher gibt es gar nicht für das Produkt.
Ja, wir haben vorher mal darüber geredet, wo du gesagt hast, eben irgendwie deine Shows und all das, wo ich gesagt habe, ja, du bist nachher zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen für die anderen Ideen und die gemacht. Aber jetzt eben, wenn man das ganze Interview nochmal schnell sich überlegt, es ist genau da, ja, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Du bist aber nur dort, wenn du bis dort durchziehst und immer wieder probierst besser zu werden und überall bist und irgendwann hat es den Moment. Und beim einen kommt er früher und beim anderen kommt er später. Mhm. Aber du musst irgendwo bis dort hergehen. Und das sind auch irgendwie dann, wenn man nachher eine Fußballkarriere wo einmal anschaut, wo erst mit 27 seinen ersten Profivertrag hat. Und dann kann ich sagen, ja, die eben Merli-Karriere, ja, aber du bist einer von so wenigen und der hat bis 27 irgendwie gleich durchgezogen und obwohl er kein Profi war, ist dem wahrscheinlich so viel untergeordnet, weil einfach aus Glück wirst du dann auch nicht entdeckt. Mhm. Und aus Glück bist du dann auch nicht der Beste in deiner Liga, dass überhaupt irgendein Scout dich kommt. Also, das gehört ja immer so viel dazu und wir sehen immer so gerne nur den Moment und die anderen nicht. Und bei dir auch nochmals gesagt, eben, die Künstlervermittlung, hey, du bist so, hast es probiert und es hat nicht funktioniert, weil du irgendwie vielleicht zum falschen Zeitpunkt eigentlich am richtigen Ort gewesen wärst, aber der falsche Zeitpunkt genau wegen dem zerstört und die Sachen musst du auch probieren und die Sachen gehören auch zum Weg. Und nachher redet man immer nur über die Sachen, die funktioniert haben, über die redet man immer gern und hat das Gefühl, es funktioniert bei dem immer alles, der hat einfach Glück gehabt.
Da möchte ich noch eine Story dazu erzählen, eben, dass nicht immer alles funktioniert. Eben ein grosses Ding, das ich in den Strassenshows gemacht habe, habe ich gemerkt, hey, es gibt eben die Festivals. Und wenn du dort eingeladen wirst, kannst du wirklich einfach super Shows machen. Da habe ich probiert, extra eine Show zu kreieren, damit ich mehr an die Festivals eingeladen werde. Dann habe ich eine eigene Webseite gemacht, eigenes Promo-Video, eigene Showfigur, genau für das, was ich das Gefühl hatte, brauche die Festivals. Und es hat es niemand gebucht. Und habe einfach wieder aufgehört damit. Und jetzt weiss niemand mehr, dass ich das mal gemacht habe. Für mich ist es eigentlich ein Misserfolg gewesen. Aber spannenderweise ist aus dem aus so viel anders entstanden. Ich habe so fest probiert, in die Festival zu kommen, eben sogar mit einem ganzen eigenen Programm, Webseite, Promo-Video, alles, Kostüm und so weiter, nicht funktioniert. Und plötzlich ist jemand auf dem Zug, hey, Sie machen doch Strassenschau, Sie haben da so ein Städtefest und wir wollen da etwas mit Gaukler machen, wir haben keine Ahnung, könnten Sie, ja, ich weiss, ja, ich mache Ihnen ein Gauklerfest. Und dann bin ich plötzlich gebucht worden, zum Festival zu organisieren. Das heisst, jetzt gehe ich teilweise an Festivals, die ich aber organisieren darf. Da darf ich die Künstler einladen, die ich will. Ich bezahle fürs Planen. Ich kann die Leute einladen, die ich gut finde, ich lässig finde. Alle sind gut bezahlt, wir haben alle gute Zeit, Kunde ist zufrieden. Und ich habe eigentlich das Problem, dass ich nicht an Festivals eingeladen werde, probiere zu lösen mit diesem Showkonzept, das überhaupt nicht funktioniert hat. Und es hat sich wie von allein auf eine ganz andere Art gelöst. Nämlich, als ich plötzlich angefragt worden bin, um eigentlich so Festivalkonzepte zu machen, für Festivals, die es noch nicht gibt. Und da finde ich es mega spannend am Unternehmertum. Du probierst etwas, wie ich hier meine Bälle verkaufe nach der Show. Das war mein Businessplan, ich verkaufe nach der Show meine Bälle. Und daraus ist ein Webshop in Deutschland entstanden. Mhm. Und da auch, ich habe unbedingt probiert, in den Festivalmärkte jetzt zu kommen. Habe es eigentlich nicht geschafft. Aber weil sich das Problem ganz anders gelöst hat, jetzt bin ich gleich bei den Festivals, aber denen, die ich selber organisiere. Und ich bin eigentlich dort, wo ich sein will, nämlich coole Festival können spielen.
Darum, man weiss aber nicht, was einem herführt, aber man muss losgehen, man muss sein Ding machen. Einfach wirklich, es lohnt sich und niemand weiss, wo er in 10 Jahren ist. Und wenn wir vor 10 Jahren, wobei es ist jetzt noch mehr, ich bin 2013, ist es bei mir auch gewesen, als ich Unternehmer geworden bin, wenn mir dort jemand gesagt hätte, dass ich heute einen Podcast habe mit schon irgendwie über 300 Folgen und das wirklich auch immer mehr zu einem Business wird und Standbei und was es nicht alles gibt, dass wir im Moment eine Academy machen, dass wir irgendwie eine Marketingagentur haben. Wenn mir jemand das gesagt hätte, was alles passiert, hätte ich gesagt, komm, hör auf. Und am Schluss sind es nur in Anführungszeichen 11 Jahre gewesen jetzt und es ist so viel passiert und noch Zeug, die ich nicht aufzählt habe. Und wenn ich mir denen überlege, hey, was vielleicht jetzt eben, ich habe ja auch noch 30 Jahre vor mir mitarbeiten, was da noch alles kann passieren, man muss es einfach machen. Und die allermeisten Leute leider bleiben drin stecken, irgendwie in der Angst, machen es nicht, getrauen sich nicht. Und du wirst nicht von heute auf morgen reich und Multimillionär und riesen Unternehmerin und hast 100'000 Mitarbeitende. Nein, das ist ein Prozess. Aber wenn du nie startest, kannst auch diesen Prozess nicht durchgehen. Und was dann in 10 Jahren ist und in 20 Jahren und in 30 Jahren, keine Ahnung. Leider sind ganz viele Leute in 10 oder 20 oder 30 Jahren am gleichen Punkt wie heute. Oder vielleicht arbeitslos, weil irgendwie KI ihren Job übernommen hat oder Roboter oder was auch immer. Und darum,
das ist etwas, was du in deinem Podcast gesagt hast. Sehr erstaunlich, wie wenig weit man in einem Jahr kommt, aber wie unglaublich weit in 10 Jahren. Da kann ich voll unterschreiben. Eben, wenn ich jetzt schaue, was ich in diesen 11 Jahren alles aufgebaut hat, dann könnte es ja fast nicht sein. Und eben nach einem Jahr war ich immer noch am Strassenshows machen, keine Einladung an Festivals. Ja, ist wirklich, wenn du da etwas dran bleibst, 10 Jahre lang, dann kommst du wirklich, ja, kommst du für sie.
Kasper, danke vielmals für deine Zeit, für all das, was du mit uns geteilt hast. Wenn jetzt jemand findet, hey cool, ich wollte mal so einen Firmenanlass machen oder ich wollte irgendwie Bell posten oder ich wollte lernen jonglieren und brauche das Buch, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
All die ganzen Showsachen findet man auf starjongleur.ch. Ich bin natürlich auch bei Instagram, Facebook nicht mehr aktiv. Auf Instagram bin ich, LinkedIn und sonst der Webshop ist jonglierbälle.ch. Und dort kann man all meine Produkte und die Produkte, die ich gut finde zum Jonglieren, kann man bestellen.
Perfekt. Ich finde natürlich auch, wie immer, alles verlinkt in den Shownotes auf der Webseite www.mach-ding.ch. Oder wenn ihr es als Video schaut, unterhalb vom Video. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr das ein oder andere für euch mitnehmen könnt und ihr vielleicht den ein oder anderen Kollegen, Kollegin, Familie habt, wo ihr denkt, das könnte noch etwas für die sein, die wollen doch eher ein Ding machen, schick die Folge an 3 von deinen Kolleginnen und Kollegen weiter, damit der Podcast kann weiter wachsen. Danke vielmals und noch ganz einen schönen Tag. Bis gleich. Ciao Kasper, mach's gut.
Tschüss zusammen.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.